Our hotel is the best in the world. At the end of the week, you will be an entirely different person.
To Thailand and a week of new memories.
This place is insane.
We should always live like this.
I'm so happy. All my babies, all together.
I hope you enjoy Thailand.
We usually go to the Caribbean.
I feel really lucky to be here.
I want to learn everything I can and bring the magic back to Maui.
It's a wellness center.
You should get a facial. Rick, the lady in the airport thought you were my dad.
Oh my God.
Old friends.
Long-time friends, not old. Oh.
What happens in Thailand stays in Thailand.
Well, what does that mean?
It means we're not dead yet.
Amen. Amen.
Everyone comes to Thailand, they're either hiding from someone or they're looking for someone.
I think the cosmos brought us together.
I'm gonna help you bring your joy back.
Oh, wait, slow down, dick.
Why are rich men always so angry?
Everything okay?
It's just work stuff.
We're not supposed to tell my family. We're poor now, and daddy's going to prison.
Hallo und herzlich willkommen zu einem kleinen Bahnhofs Kino Galactica Special TV Review 2025. Jetzt muss ich das auch irgendwie durchziehen, so auf Englisch. Mein Name ist Patrick.
Und mein Name ist Britt-Marie, hallo. Du hast mich dazu gebeten und hast gefragt, was waren denn deine Highlights oder Lowlights? Und ja. Ich habe gesagt, oh, ich würde so gerne mit dir darüber reden, aber verdammt nochmal, ich kann mich doch nicht entscheiden. Also es fiel mir sehr, sehr schwer, das einzuschränken.
Entscheiden musst du dich nicht, weil im Grunde haben wir jetzt gesagt, wir machen mal sowas wie eine Top 5 der enttäuschendsten oder schlechtesten, aber eben auch besten oder persönlich liebsten Serien oder TV-Ereignisse des Jahres, aber wir können ja ein bisschen schummeln, das wird sich gleich zeigen.
Ja.
Also man muss sich dich entscheiden und ja, du sagst schon richtig, ich habe dich eben mal dazu gebeten, es ist alles so ein bisschen übers Knie gebrochen. Also falls ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, an irgendeiner Stelle denkt, das klingt jetzt nicht so alles wahnsinnig durchdacht, das kann schon sein.
Hallo, wir sind super kompetent. Ich weiß gar nicht, was du hast.
Ich finde uns auch gut. Ansonsten würden wir nicht mindestens einmal die Woche miteinander reden. Aber ich sage mal so, ich habe jetzt hier keinen großen Masterplan verfolgt. Ich bin jetzt keiner von den Menschen, die, ich gucke relativ viel Fernsehen, vor allem eben TV-Serien, also weniger Reality-TV, aber auch ein bisschen dazu dann gleich mehr. Mhm. Aber ich bin jetzt auch niemand, der darüber Buch führt, der da sitzt schon im Februar oder im April und sagt, oh, das notiere ich mir mal. Oh, das war aber eine tolle Folge.
Hast du einen Letterbox?
Ich habe einen Letterbox-Account, aber da kann man ja tatsächlich nur mal sporadisch auch eine Miniserie eintragen. Okay. Und sobald es etwas keine Miniserie mehr ist, wird das dann rausgenommen.
Ich finde das immer so faszinierend, wenn dann, ich kenne ja auch ganz viele Leute hier so im Social-Media-Bereich und so, die haben dann wirklich so Excel-Listen, was sie alles gehört haben, was sie alles gelesen haben, was sie irgendwie alles gesehen haben. Das könnte ich gar nicht. Das wäre mir so viel Mehraufwand für mein Leben. Aber faszinierend ist es trotzdem.
Es gibt tatsächlich so analog zu Letterboxd auch noch entsprechende Diary-Plattformen, in denen man eben auch Fernsehserien eintragen kann, zum Beispiel Serialized. Aber ich nutze das nicht.
Stimmt, richtig, jetzt wo du es sagst. Ja, ja, ja.
Oder Tracked TV wird mir hier empfohlen von der KI. Ich muss mich hier auf die Google-KI verlassen, weil ich habe keine Ahnung davon. Ich persönlich nutze es nicht, aber ich habe tatsächlich hier so ein Zettelchen vor mir liegen. Auf dem stehen ein paar Sachen drauf.
Man kann zumindest sagen, dass alle Leute, die das dann so aufzeichnen, nicht das gleiche Problem haben wie ich, dass sie dann Sachen manchmal zweimal gucken und feststellen, irgendwie kommt mir das vage bekannt vor, vielleicht habe ich das doch schon mal gesehen. Die können dann einfach auf die Liste gucken, habe ich schon mal geguckt oder nicht.
Genau, wir machen hier wiederum ohne Anspruch auf Vollständigkeit einen Rückblick auf unser Fernseh, auf unser TV, auf unser Streaming-Jahr 2025. Ausdrücklich eben TV-Produktion, das kann tatsächlich aber eben auch Shows sein, das können abgeschlossene Miniserien sein, das können meinetwegen auch Fernsehfilme sein oder eben auch staffelweise neu erscheinende TV-Shows. Wie auch immer, aber es muss im Fernsehen primär gelaufen sein, nicht im Kino.
Ja. So. Dieses Jahr ist das erste Mal, dass ich das Gefühl habe, dass jetzt zum Ende des Jahres hin noch ein paar Sachen kommen und aber laufen,
ja,
die ich noch nicht gesehen habe, ja, die Potenzial haben, in meinen Top 5 zu landen. Und da muss ich jetzt sagen, ich habe es noch nicht gesehen.
Es geht mir ja ähnlich. Also zum Zeitpunkt dieser Aufnahme lief, glaube ich, gerade die 5. Folge von Pluribus, der neuen, ja, Vince Gilligan-Serie.
Genau, Beispiel,
ein heißer Anwärter auf, ja, irgendwie einen Topplatz.
Ja, habe ich gerade mal nur die erste Folge gesehen. Also ich kann noch gar nicht sagen. Ja, Und das Gleiche habe ich zum Beispiel mit Task, was ja in den Himmel gelobt wurde von allen möglichen Leuten. Da habe ich die erste Folge gesehen und fand die so langatmig, dass ich aufgehört habe. Und dann haben sich aber die Kritiken überschlagen und alle fanden das so großartig, dass ich dann gesagt habe, oh, vielleicht muss ich einfach dranbleiben, weil es halt einfach so diese ganz langsame dieses langsame Erzähltempo hat und weil alle davon so schwärmen, weiß ich jetzt nicht so richtig. So. Also das ist zum Beispiel auch so eine Serie, wo ich nicht so richtig weiß.
Am Ende des Tages zählt eben doch nur, ob es gut geschrieben oder gut gespielt ist, gut inszeniert ist. Ich meine, Task und Pluribus haben zumindest eins gemeint, die sind beide relativ langsam erzählt. Ich bin ja bei Pluribus schon ein bisschen weiter und ich habe Task in Gänze geguckt. Und ich würde sagen, vom Erzähltempo sind sie sich überhaupt nicht unähnlich. Bloß eben Pluribus hat eine brillante Hauptdarstellerin und ich finde ehrlich wirklich witzige Dialoge und nette Twists und ist sehr hochwertig produziert, wohingegen ich bei Task leider sagen muss, also ich fand die nicht schlecht, aber...
Aber es ist doch...
Ich hätte es lieber als 90-minütigen Spielfilm gesehen.
Okay, gut. Ich wollte nämlich doch gerade sagen, es ist doch Mark Ruffalo, der die Hauptrolle spielt in Task und der ist doch eigentlich auch kein schlechter Schauspieler.
Oh, darf ich was dazu sagen?
Nein,
okay.
Du meinst, es ist gut, dass der Hulk spielt, weil der ist nicht so tiefgängig, ist in Ordnung.
Nein, ich sag nichts. Oh, ich mag Mark Ruffalo. Mark Ruffalo ist super. Okay. Mark Ruffalo spielt in einige meiner Lieblingsfilme mit. Wir haben kürzlich erst einen Spielfilm beim anderen Kinofilmformat, einem meiner Kinofilmformate, über In the Cut geredet, den Jane Campion-Film. Und da spielt er die männliche Hauptrolle, in dem Mac Ryan. Und er ist fantastisch darin. Ich habe mich wieder komplett neu in ihn verliebt. Er spielt den Zodiac mit. Zodiac ist auch
gut.
Auch
zu meinem Lieblings. Ich dachte, du willst was Negatives sagen.
Nein, ich mag Mark Ruffalo. Aber in dem Moment, in dem er reinkam und ich dachte, hey, der trägt einen Fettsuit, war es für mich vorbei.
Er sollte halt abgerockt wirken und naja.
Ja, und ich hatte auch gehofft, dann irgendwann ein Interview zu lesen, in dem dann der Serienautor sagt, nee, der Mark, der hat sich das schon alles hier so ganz Method angefressen. Aber genau. Er sagte, nee, Mark Ruffalo ist angekommen ans Set und meinte, ich will einen Bart tragen und stopf mich bitte aus.
Ja, na gut. Ja, aber das zum Beispiel, also das heißt, das habe ich nicht gesehen. Auch zum Beispiel, also ich droppe jetzt nur mal hier kurz Name-Dropping.
Oh ja, wir
kurz.
Spoilern nicht, sollten wir vorweg schicken. Ne? Also wir reden jetzt über Serien.
Aber ich name-droppe jetzt zum Beispiel auch mal, also eine Serie, die ja auch in allen möglichen Listen waren, vielleicht auch in deiner Fragezeichen, weil ich lasse mich ja heute auch von dir überraschen, aber Severance zum Beispiel habe ich immer noch nicht fertig geguckt. Sorry. Also ich habe schon fast ein schlechtes Gewissen. Aber das ist zum Beispiel auch so ein Ding. Ja, weil ich, also so. Oder auch zum Beispiel, was ich absichtlich nicht gesehen habe, weil mir das Thema zu anstrengend ist, tatsächlich. Da möchte ich mich einfach nicht mit auseinandersetzen, war Adolescence.
Ich wusste, dass Adolescence kommt.
Ich verstehe, wie großartig die Schauspieler waren. Ich verstehe, wie toll das ist, das alles nur in einem Gang durchgespielt, ohne Cuts und was auch immer. Aber das ist mir so anstrengend. Ich will mich damit in meiner Freizeit nicht auseinandersetzen. In meiner Freizeit möchte ich entweder Krimi oder Komödie.
Oder Sci-Fi.
Ein bisschen Drama darf es auch sein.
Ja.
Solange ich nicht selber krank bin oder so, gucke ich mir auch Krankenhausserien an. So. Aber Adolescence habe ich von vornherein gesagt, das ist mir zu heavy einfach und das gucke ich nicht. Und ich glaube, ich verpasse da was, aber dann ist das so. Und deswegen kann ich diese Sachen jetzt zum Beispiel nicht mit in meine Liste reinnehmen, weil ich von vornherein weiß, okay, jetzt habe ich halt einfach nicht gesehen.
Ich glaube, wie gesagt, ich sagte ja schon ohne Anspruch auf Vollständigkeit, haben ja beide noch Privatleben, Berufsleben, wir haben noch andere Dinge, wir nehmen auch noch andere Podcasts auf. Wir können ja nicht alles sehen und bloß weil wir jetzt die eine oder andere Serie heute vielleicht auch gar nicht erwähnen, heißt das nicht zwangsläufig, dass wir sie nicht geguckt haben.
Ja.
Dennoch muss man natürlich sagen, bei all dem, was da läuft und ich meine mittlerweile einfach durch die Verfügbarkeit aller möglichen hunderttausenden Formate aus aller Welt, ist es unmöglich, alles gesehen zu haben. wird hier einiges auf der Strecke bleiben. Ich habe auch einiges nicht geguckt, von dem ich mir jetzt im Nachgang sage, ja, hätte ich mal. Und bei anderen Sachen, die ich wiederum geguckt habe, denke ich mir, hätte ich mir mal die Zeit gespart. Adolescence und Task sind ja zufällig zwei Sachen, die ich tatsächlich auch geguckt habe.
Das habe ich mir doch gedacht, deswegen.
Weil es eben auch überschaubar ist. Und ich bin grundsätzlich ein Sucker dafür, wenn mir eben etwas präsentiert wird mit, hier sind 4 oder 6 oder 8 Folgen und das ist jetzt abgeschlossen.
Ja.
Und das hat mich bei Adolescence reingezogen, wohingegen das Thema mich eher abgestoßen hat. Aber es ist bei mir auch weder in den Top-Serien noch in den Flop-Serien gelandet, weil ich fand das gut. Ich finde auch gut, was sie gemacht haben. Ich finde grundsätzlich es immer erfreulich, wenn auf Netflix auch mal was läuft, was eben nicht nur oberflächlicher Popanz ist, weil ich meine, Netflix ballert so viel raus an Content. Und ich nenne das jetzt auch mal Content, obwohl ich das Wort nicht mag, bei dem man sich wirklich denkt, okay, wieder irgendwie 8 oder 10 Stunden meines Lebens gefüllt. Und komplett für den Arsch. Entschuldigung. ich freue mich ja, dass die auch mal für sowas Geld ausgeben. Weil das ist ja eher selten der Fall. Ich bin da sehr kritisch, ich weiß, aber es gibt durchaus Streaming-Anbieter jetzt, sagen wir mal so, wie HBO oder wie FX, die haben eine andere Erfolgsquote, was ihre Serienformate betrifft, als Netflix, die einfach sagen, okay, wir produzieren einfach mal in Masse alles weg und auch ein blindes Huhn findet mal so ein Korn, etc. pp. So. Ich habe mich drüber gefreut. Gute Serie, aber ja, total richtig. Das Thema ist heavy und bei Severance überrascht es mich tatsächlich, weil ich meine, Genre ist ja eben so dein Ding und Sci-Fi ist dein Ding.
Ja, genau, deswegen
und,
vielleicht, ja.
Das kommt schon noch, ja. Wir fangen mal an mit, genau, wir haben so ein bisschen, wir haben Höhepunkte, Tiefpunkte. Wir fangen mal an mit einer, mit was Positivem, nämlich mit einer Überraschung, ne? Du hast gesagt, so als zusätzliche Kategorie wird dir doch einfallen, Überraschung des Jahres. Und ich versuche mir noch was hier aus den Rippen zu schneiden, während du schon mal deine vorbereiteten Notizen zum Besten geben kannst.
Naja, ich hatte 2 Überraschungen tatsächlich in diesem Jahr. Die hätte ich jetzt gar nicht mal so in meine absolut, also die hätte ich jetzt nicht unbedingt in meine besten Liste mit reingenommen, weil da gab es andere Sachen, die waren noch besser. Aber das waren 2 Überraschungen, und zwar das eine war, und es tut mir leid, ich muss es leider sagen.
Ja.
NCIS, Tony und Siva, pass auf, wir alten NCIS-Shipper, wir warten seit 15 Jahren darauf, dass wir diese fucking Tony und Siva-Serie kriegen. Wir haben alle schon gedacht, das hat sich erledigt, das kriegen wir nie mehr zu sehen. Nie mehr werden die irgendwie so. Und jetzt kommen die mit dieser Serie um die Ecke und wir alle so, what the fuck? Und dann stellt sich heraus, dass die auch noch super unterhaltsam ist. Ich habe gedacht, das gibt's doch gar nicht. Also, sie macht genau das, was also draufsteht. Es ist jetzt nichts, was wahnsinnig qualitativ super hochwertig ist, aber es ist einfach spannende Spionage mit ganz viel 007 Elementen und Verfolgungsjagden und Schießereien. Also es ist super unterhaltsam und dann kriegst du auch noch das Pärchen, für das du sowieso schon seit gefühlt 20 Jahren rootest, und das war für mich echt so eine Überraschung. Also die Tatsache, dass es plötzlich irgendwie kam und dann auch noch die beiden zusammen und so. Und war so, also wir haben alle hatten wir aufgegeben. Das war eine Überraschung. Das war mir so auf der Seite Überraschung. Und aber inhaltlich überraschend.
Okay.
War tatsächlich eine Serie, die habe ich einfach, zufällig habe ich da die erste Folge gesehen, da bin ich drüber gestolpert, habe angefangen zu gucken und dachte, oh, das finde ich jetzt gar nicht so schlecht. Und bin dann dran geblieben und das war weiterhin auch echt gut. Und zwar hatte die wunderbare, den wunderbaren Titel 9 Bodies in a Mexican Morgue. Also 9 Körper in einer mexikanischen
Leichenhalle?
Was ist denn? Eine Morgue, Pathologie oder
ja.
So. Genau. Und ich dachte so, okay. Aber auch da ist tatsächlich genau das, was draufsteht, ist dann auch drinne. Es geht um ein Flugzeug, das abstürzt mit 9 Leuten. Und es fängt damit an, dass diese 9 Leute halt in Mexiko in der Pathologie liegen, bei der Polizei, alle tot. Und dann wird in Flashbacks quasi erzählt, was passiert ist und warum die da jetzt alle quasi so tot liegen. Und das ist total spannend, weil es läuft im Grunde darauf hinaus, dass du so ein ganz klassisches, so ein Agatha Christie-Ding hast. Also die sind dann da halt alle abgestürzt zu 9 und quasi irgendeiner killt halt immer einen. Und die wissen nicht wer, die wissen nicht warum und versuchen halt nicht gekillt zu werden. Ja. Und es ist wirklich, es ist, also das Konzept ist wirklich nichts Neues, aber ich finde es sehr gut gespielt. Ich war da echt mitgerissen. Da waren auch so ein paar Köpfe dabei, wo ich dachte, oh, okay, interessant. Und das ist irgendwie völlig untergegangen. Das ist, hat irgendwie, aber das hat auch kaum jemand mitgekriegt, weil es in Deutschland, glaube ich, auch, also ich weiß gar nicht, wo es in Deutschland gelaufen ist. Ich habe es über schwedisches Fernsehen gesehen, das ist so ein bisschen mein Vorteil. Hm. Und dann dachte ich aber auch so, okay, wow, also, und ich habe da auch kaum was gesehen auf Social Media oder so, also irgendwie ist es völlig unterm Radar gelaufen.
Mhm. Nine Dead Bodies in a Mexican Morgue, okay. Alright, ich notiere das mal hier.
ja.
Klingt reizvoll, klingt auch etwas, was ehrlich gesagt richtig gut sein könnte und auch richtig mies, weil von wegen, wir haben ja hier einen guten Gag und den wälzen wir jetzt aus über ganz viele Folgen.
Ja, ja, also wie gesagt, das Rad wird nicht neu erfunden, aber okay. es ist trotzdem echt ganz gut. Ich meine, Eric McCormack spielt mit, den kennt man ja durchaus auch. Mhm. Und auch zum Beispiel David Jala spielt mit, Siobhan McSweeney, die ich ja sehr liebe aus den Derry Girls. Aha. Und so. Also es sind schon auch ein paar Gesichter dabei, wo ich auch dachte so, ach guck mal, da sind ja wirklich auch bekannte Schauspieler mit dabei. Also für mich auch bekannte Schauspieler.
Ich kenne die alle nicht.
Oh mein Gott!
Nee, deswegen, okay. Nein, deswegen rede ich gerne mit dir darüber. Und ich glaube, das war auch so für mich ein bisschen der Anreiz, mit dir so mal so einen kleinen Jahresrückblick zu machen, weil ich mache das ja auch schon seit Jahren mit Freunden des Hauses aus dem Bahnhofskino, mit den gleichen Leuten, die auch auf ähnliche Sachen stehen wie ich. Und da kommt man fast immer zusammen an irgendeinem Punkt ganz, ganz schnell und sagt, ach ja, das ist auch mein Lieblingsfilm des Jahres, das auch und das auch. Und ich wusste ganz genau, wenn ich das mit dir mache, wirst du mit Sachen um dich werfen, von denen ich nie gehört habe.
Okay.
Ich habe von keinem von diesen Menschen je gehört.
Okay.
Und ich habe nicht in meinem Leben nicht eine Folge NCIS geguckt.
Ja, also ich sag mal so, du verpasst nicht wirklich was. Aber ich bin halt einfach NCIS-Opfer. Das ist
komplett okay.
Gut.
Ich habe, glaube ich, nicht wirklich so eine dicke Überraschung, weil ich glaube, für die meisten Menschen kommt die nicht aus dem Nichts, weil ich glaube, schon mit relativ viel Prestige beladen war. Aber wenn ich für mich persönlich eine Überraschung nennen müsste, die auch einfach, ich glaube, die ist wirklich tatsächlich nur für mich überraschend, weil alle anderen gucken da rauf und denken, ja, hier, Lashana Lynch, Eddie Redmayne, dicke Sky Peacock-Produktion, basiert auf einem Bestseller.
Ja.
Genau, es ist Day of the Jackal und ist ein bisschen geschummelt, weil ich weiß, die kam auch schon im letzten Winter raus. Also ich glaube, November, Dezember 2024. Ich bin ihr erst begegnet in diesem Jahr, deswegen schummel ich mal ein bisschen und ziehe die ins Jahr 2025. So, warum ist es für mich eine Überraschung? Weil es gibt bereits zwei Filmadaptionen und ich hatte schon bei der letzten, ich glaube, die kam Ende der 90er raus von Michael Caton Jones mit Bruce Willis und Richard Gere in den Hauptrollen gedacht, der Stoff ist eigentlich durch, weil es im Grunde nur eine Variation dessen war, was Fred Zinnemann, ich glaube, in seinem Film von 1973 schon gemacht hatte.
Genau,
ich
der 70er auch, ist ja das Original.
Der
ja,
ist
ja.
super gut, mhm. Der Roman ist super gut, er ist wirklich so, er hat einige Momente, die sind wirklich so ikonografisch, das sind legendäre Momente der Filmgeschichte. Ich möchte jetzt auch gar nicht spoilern, aber die sind auch alle in der Serie enthalten. Und ich dachte, was kann mir so eine Serie jetzt noch geben, die was mir der Film nicht schon gegeben hat? Will heißen, zum Teil das, was der Film mir auch schon gegeben hat, zum Teil auch, muss ich sagen, eine echt, ich möchte gar nicht so sehr ins Detail gehen und ich mag das Wort gar nicht, benutze es jetzt aber trotzdem, eine trashige Nebenhandlung, die ich nicht gebraucht hätte. Ein Handlungsstrang, der
ja.
Ich habe dir gesagt, ich sage das jetzt so ein bisschen verklausuliert, aber ich habe dir gesagt, ich gebe dir dazu Feedback, weil ich habe schon gesagt,
ja, wir hatten uns schon mal drüber unterhalten und
ich bin gespannt, wohin führt, habe
genau,
ich dir gesagt.
Genau, ich war jetzt gespannt, was du sagst, weil du warst damals, als wir drüber gesprochen haben, noch nicht zu Ende.
Ja, das ist Müll, sorry.
Okay,
das ist
ja
also,
gut. Aber was ich eigentlich sagen wollte, ich hatte das nämlich off-air gesagt, tatsächlich war das auch eine der Serien, die ich mit auf meiner Positivseite hatte, als ich jetzt gesammelt habe, was ich denn so als positiv noch in Erinnerung hatte. Mhm. Und da war es auch so gewesen, dass ich ja am Anfang voll gelacht habe, weil ich dachte, Eddie Redmayne will mir hier einen auf 007 machen, verarsch mich doch. Aber dann war ich doch positiv überrascht. Also ich finde nämlich tatsächlich, dass die Serie von ihm getragen wird. Nicht ausschließlich, aber doch ganz gut eigentlich.
Ja, was die.
Also er hat mich überzeugt als Spion.
Ich finde, es ist so ein bisschen, auch das überstrapaziere ich gerne, wenn man meine anderen Formate noch hört, ist so dieser Spruch, etwas sei nicht mehr als die Summe seiner Teile. Und das ist für mich ehrlich gesagt Day of the Jackal auch ein bisschen. Wenn ich mir das jetzt so im Großen und Ganzen angucke, auch gerade die Storyline um das zentrale Attentat, es ist ein bisschen dünn, es ist ein bisschen wenig, es hat auch ein bisschen weniger Gewicht als einfach so dass der Originalroman und die Adaption, wo es eben darum ging, um Attentat auf den französischen Präsidenten. Und da geht es einfach um mehr. Und hier haben wir so, so einen Tech-Milliardär, der umgebracht werden soll, der aber immer sehr, sehr merkwürdig, unantastbar, also ich konnte den einfach nicht greifen. Und da fehlt für mich dann auch einfach so ein bisschen die emotionale Verbundenheit, weil ich immer denke, jetzt erschießt den doch endlich. Mhm. Wohingegen ich schon denke beim, naja, das hat ein anderes Gewicht, sage ich mal, wenn es um hochrangigen Politiker geht. Und es gibt so ein paar Irrwege auch, die Storyline nimmt, der gesamten Staffeln, bei denen ich dachte, oh, das interessiert mich auch nicht so. Aber was Day of the Jackal und deswegen auf meiner positiven Überraschungsliste wirklich, wirklich gut macht, das sind die Action-Set-Pieces und diese Suspense-Set-Pieces. Mhm. Also, wenn die Serie Action zeigt oder spannend sein will, dann ist sie verdammt nochmal fucking spannend. Also, es gab wirklich fast in jeder Folge eine Sequenz, mal kürzer, mal länger, bei der ich dachte, oh, oh, ist das gut, ist das gut.
Ja. Und das auf jeden Fall. Und wie gesagt, ich war sehr positiv überrascht. Also Eddie Redmayne hat mich überrascht, aber Lashana Lynch, toll, ich liebe sie.
Die in 007 Serie aus No Time to Die.
Großartig, ja, ja. Also irgendwie hat es auch so von der Besetzung ganz gut alles geklappt. Und es gibt eine Staffel 2, also beziehungsweise es soll eine gedreht werden. Ich hätte ja ehrlich gesagt jetzt damit gerechnet, dass es keine zweite Staffel geben wird, aber offensichtlich kommt da was. Im nächsten Jahr wohl.
Damit liegst du nicht immer so richtig. Du hast ja auch bereits bei Alien Earth gesagt.
Ja,
nein.
Ich weiß.
Ja. Lass uns über Enttäuschung reden und mit was Positivem enden. Ich möchte mich nicht mit Enttäuschung enden tatsächlich. Lass uns über Sachen reden, die, ich hab sie bereits rübergeschickt als Signal-Nachricht gestern. Ich sage, ich spreche persönlich immer lieber von Enttäuschung, statt zu sagen, das sind die schlechtesten Serien des letzten Jahres. Weil das irgendwie wirkt, als sei ich so eine Instanz und hätte da irgendwie so eine Art Meinungshoheit. Ist natürlich nicht der Fall. Einige Sachen sind auch einfach nur persönlich deswegen hier auf meiner Liste, weil ich denke, schade. Und nicht so sehr, weil die objektiv beschissen sind.
Ja.
Aber wie machen wir das? Machen wir Enttäuschung. Machen wir eine Top 5 oder Top 3? Wie viel gibt deine Liste her?
Ich habe ehrlich gesagt gar nicht so viel. Ich habe meine Enttäuschung gar nicht so richtig aufgeschrieben. Als ich dann gesehen habe, dass du Enttäuschung mit als Kategorie hattest, also wo ich voll enttäuscht war, ich habe mir einfach
Ich dachte, wir wechseln uns ab. Dass wir 3-2-1 machen. Passt das für dich? Weniger enttäuschend, mittelmäßig enttäuschend, arg enttäuschend.
Ach so, okay. ich habe jetzt ehrlich gesagt nur 2 Enttäuschungen aufgeschrieben, aber ich bin dabei, ich versuche.
Okay, okay. Wir kommen irgendwie zusammen. Ich habe ehrlich gesagt so eine ganze Liste von Runners-up bei Enttäuschung, bis ich dann eben feststellte, eigentlich kann ich gar nicht enttäuscht sein, weil was habe ich erwartet? Also, und dann nehme ich durchaus Alien Earth und mit rein, weil ich. Der Produktionsprozess, der Entstehungsprozess der Serie war so lang und das wurde schon totgequatscht und eben vorher schon durch mir auch teilweise durch die Aliens vs. Predator-Filme so verleidet und durch die Ridley Scott-Prequels. Und dann kam noch Alien Romulus letztes Jahr raus, der mir auch nicht besonders gut gefallen hat, dass ich dachte, eigentlich erwarte ich gar nicht mehr so viel von der Alien Earth-Serie. Wir haben dazu eine ganze Folge aufgenommen, das kann man gerne nachhören. Wir haben uns dazu 90 Minuten ausgelassen. Tut das gerne, hört da gerne rein. Aber irgendwie passt für mich nicht so als Enttäuschung, weil ich muss fairerweise sagen, ich habe nicht so wahnsinnig viel erwartet, weil ich glaube, das Franchise nimmt nicht gerade einen guten Weg. Ich bin immer noch bei den Runners-Up. Weiterer Runner-Up ist für mich zum Beispiel auch Squid Game 3, weil ganz ehrlich, nach Squid Game 2 kann Squid Game 3 keine Enttäuschung sein, weil Squid Game 2 war für mich schon so niederschmetternd als Seherfahrung, dass ich dachte, okay, wie schlecht kann es doch werden? Und dann stellt sich heraus, es geht sogar noch ein bisschen schlechter als Squid Game 2. Man muss einfach sagen, wir haben damals in unserem Format an Heim für Serien darüber geredet. Da hatte ich die Miniserie noch nicht geguckt. Damals war es noch eine Miniserie. Jetzt ist es ja mittlerweile eine dreistaffelige Erfolgsreihe für Netflix, wie auch immer. Da habe ich die noch nicht geguckt. Ich habe die dann gesehen im Anschluss an unser Gespräch damals. Und ich glaube, wie 80% des Rests der Welt war ich nicht begeistert, aber dann doch sehr angetan. Ich fand, es war echt eine gute Serie. Ich habe mich gut unterhalten gefühlt. Und war dann wiederum wie 80% des Rest der Welt, so zumindest das, was ich gehört habe, von Squid Game 2 so ein bisschen enttäuscht. Und Squid Game 3 war so, meinetwegen. Aber auch wiederum keine wirkliche Enttäuschung, weil was habe ich erwartet? Wenig. Und was habe ich bekommen? Nichts. So.
Ja, na gut.
Paradise war auch so eine Serie, die ich nicht mochte, aber auch da habe ich nicht viel erwartet.
Das habe ich tatsächlich eher in meinen positiven, also mehr im Positiven drin, weil ich habe mir tatsächlich überlegt, eine ganz lange Weile, bis fast im Sommer, hatte ich so eine Handvoll von Serien, wo ich gesagt habe, die fand ich gut.
Ja.
Und dazu gehörte auch Paradise. Also die hatte mich gut unterhalten. Auch die erfindet das Rad nicht neu. Mhm. Ja. Aber die fand ich zum Beispiel, hat sich wahnsinnig gut gesteigert. Die war am Anfang ein bisschen so, wo ich nicht wusste, so, meh. Und dann fand ich, hat die sich aber sehr gut rausgezogen.
Interessant. Begann gut und wurde immer beschissen.
Ach, siehste, raus. Ja, lustig. Aber das erklärt natürlich vielleicht auch unsere gegenteiligen Reaktionen.
Ich habe dir jetzt gerade das Wort weggenommen, aber ich habe eingedacht, nee, den muss ich hier reinschmeißen. Ich habe nach Folge 3 oder 4, und ich glaube, ich habe das schon mal gesagt, und das klingt immer so großkotzig, aber ich war ein bisschen stolz auf mich. Ich habe zu meiner Frau gesagt, lass uns mal raten, wie die Serie endet, wie diese Staffel endet. Und sie sagte, ich glaube, das und das passiert. Und ich sage, ich glaube auch. Und es endet mit den Worten so und so. Und dann kam die letzte Folge und das war das Ende.
Ja, told you so. Das meinte ich mit, es erfindet das Rad nicht neu, ja. Aber manchmal reicht mir das tatsächlich auch, wenn ich das bekomme, was draufsteht. So, wenn das einfach innerhalb des Genres gut gemacht ist. Und das fand ich innerhalb des Genres gut gemacht. Mhm. Aber ja, ich kann auch verstehen, wenn man sagt, okay, es war jetzt nicht so meins. Also, kann ich mit leben.
Darf ich dir das, ich muss doch den gegenteilige Fall von Mark Ruffalo im Fettsuit zur Sprache bringen. Ich finde das auch, was mich total anzeigt in Serien wie Filmen, wie auch immer, ist es, diese perfekten Hollywood-Körper zu sehen. Und dann im Falle des Hauptdarstellers, der wirklich ein sehr gut aussehender, durchtrainierter Mann ist, dann den mit so einer Familie zu segnen, die dann sagt, oh Papa, guck mal, wie ungesund du dich ernährst, und diese Szenen beim Frühstück so von wegen, ach guck mal, wieder nur Bacon und Pancakes, und dann kommt eben der Papa aus der Dusche und sieht aus wie aus griechischem Marmor gehauen. da kriege ich immer zu viel.
Aber der ist doch FBI-Agent, der joggt doch bestimmt ganz intensiv.
Ja, man sieht ihn oft beim Joggen. Aber er sieht aus wie jemand, der mehr macht als Joggen, sondern wie jemand, der mit einem Personal Trainer jeden Tag 4 bis 6 Stunden wahrscheinlich damit verbringt, an seiner Physik zu schleifen. Also,
stimmt schon, hast schon recht.
Ich bin ja nur neidisch, komm.
Ich hatte tatsächlich eine Enttäuschung, also oder willst du noch ein bisschen weiter von deinen Runner-Up erzählen?
Nee, meine Runner-Ups sind eigentlich jetzt vorbei. Ich dachte, ich nehme das jetzt nicht mit rein. Ich wollte die Department Q erwähnen, aber auch das war keine willige Enttäuschung, weil was habe ich erwartet? Im Verbrechen.
Genau, das war halt
Traumabekämpfung durch Verbrechensbekämpfung ist doch so abgelutscht mittlerweile, aber.
Genau, es ist halt, das sind so Dinge, das kann ich aber verstehen, das sind so Sachen, wo man guckt, man erwartet sich ein bisschen was und stellt dann fest, es ist doch nur Durchschnitt. Das macht es nicht schlecht, aber es ist halt auch nicht gut.
Richtig.
Genau.
Ich wäre jetzt bei meinen Top 3 TV-Enttäuschungen, aber ich kann, bevor ich meinen Platz 3 nenne, auch gerne erstmal warten, was du zu berichten hast.
Also, ich habe tatsächlich nur die erste Folge gesehen und war dann so enttäuscht, dass ich aufgehört habe.
Task.
Und zwar habe ich mir ganz viel erwartet von was?
Task erwähntest du doch.
Aber das habe ich, da bin ich ja noch, also.
Ach, du bist doch
das
überlegen.
Ist ja, das ist kein Negativ, sondern das ist einfach nur ein, ich weiß es noch nicht, ich gucke mir noch mal weiter und gebe dir noch eine Chance. Nein. Aber wo ich wirklich auch nur die erste Folge gesehen habe und dann aufgehört habe und einfach super enttäuscht war Zero Day.
Aha.
Ich habe mir einfach von einer Serie mit Robert De Niro und Jesse Plemons, aber vor allen Dingen mit Robert De Niro in der Hauptrolle, mehr erwartet. Ich meine, ja, es ist so ein Conspiracy-Ding mit, ich muss jetzt mal ermitteln, wer hier irgendwie die tolle USA bedroht, aber das lasse ich mir gefallen. Das ist kein Thema. Ich habe für so Serien ein bisschen eine Schwäche. Deswegen, das passte super. Und dann mit Robert De Niro, und da dachte ich, geil, das ist meins. Und dann habe ich den Trailer gesehen. Der Trailer war fast wie ein Kinofilm. Da dachte ich, ach, sieht auch noch super aus.
Ja, die Besetzung dann, klingt toll. Ich wusste gar nicht, dass die Serie existiert, dann, ehrlich gesagt. Bis
auf Netflix,
hast.
Ist auf Netflix. Und dann habe ich die erste Folge gesehen und war so enttäuscht, dass ich dann gesagt habe, okay, ich lasse es. Das war, glaube ich, die größte Enttäuschung in diesem Jahr für mich.
Zero Day.
Vielleicht hätte ich noch dranbleiben müssen, ich weiß es nicht.
Okay. Interessant, ne? Netflix ist so ein Phänomen, da sind manchmal solche richtigen Dickschiffe von Serien und man hat nie davon gehört, weil die einfach so viel haben. Ich finde auch, es ist erstaunlich, wie viel menschlich manchmal anpreise bestimmte neue Filme oder Serien bei Netflix und die mir sagen, komisch, mir zeigt der Algorithmus das gar nicht an, ich wusste gar nicht, dass es existiert. Da kommt dann
also
sowas
die
raus
ist,
wie...
im Februar ist die angelaufen, also das ist jetzt auch schon wieder ein bisschen her, aber...
Na, das macht ja nichts. Das ist ja eigentlich noch schlimmer, weil das heißt, es sind 10 Monate seitdem vergangen und ich habe in den letzten 10 Monaten nichts davon mitbekommen. Wohingegen, also mir ist es jetzt passiert mit House of Dynamite, dem neuen Catherine Bigelow-Film, und ich bin ja ein riesen Fan von ihr. Ich glaube, wie viele Menschen, The Dark ist toll, Gefährliche Brandung ist toll, Hurt Locker ist toll, Strange Days ist ein Meisterwerk, also einfach eine fantastische Regisseurin, und ich habe alle Menschen, die ich gefragt habe, hier, wie hat dir der neue Catherine Bigelow Film gefallen, außerhalb meiner Blue Sky Film Bubble oder Letterbox Film Bubble, haben mich angeguckt mit, hä?
Hättest du mich mal gefragt.
Ja.
Tatsächlich habe ich den aber ohne Vorwissen geguckt. Ich wusste weder, wer die Regisseurin ist, noch worum es geht, noch wer mitspielt. Der ist einfach, apropos Netflix-Algorithmus, in meinen Algorithmus reingespült worden. Mhm. Und dann siehst du ja immer so diesen kurzen Mini-Trailer und so. Und mehr wusste ich nicht. Und dann habe ich gesagt, ach, das sieht doch interessant aus. Und dann habe ich das angefangen. Und ja.
Ich sag nur, also wenn so ein Film nicht das Glück hat, wie jetzt so ein Ausnahmebefällen, wie ich glaube, Rian Johnsons Knives Out 3 kommt jetzt kurzzeitig ins Kino, Guillermo del Toro's Frankenstein haben sie kurz ins Kino gebracht. Also wenn man nicht das Glück hat, so ein Netflix-Film zu sein, der mal kurz auch im Kino läuft, verläuft sich einfach sowas. Und ich möchte es auch das nicht schon wieder in diesem Status quo der Streaming, des Streamings seit all das rummeckern. Ich will auch nicht so boomerig klingen und so, aber es ist eben auch wirklich schade. Und mich überrascht es gar nicht, dass du mir sagst, hier haben wir ungefähr eine neue High-Profile-Serie mit fetten Production Values und einem der größten Filmstars der Welt und einem der größten Upcoming-Filmstars der Welt, nämlich Jesse Plemons. Mhm. Und ich habe nie davon gehört. Und das ist total schade. Aber vielleicht auch nicht, dass ich es verpasst habe, weil scheint ja nicht so toll zu sein.
Also, ich bin ja jetzt nicht das Maß aller Dinge, aber ich habe es tatsächlich, aber ich frage mich dann auch immer, okay, wenn ich dann schon nach der ersten Folge aufgebe, vielleicht hängt es auch an mir. Aber vielleicht wird es ja dann noch super in der nächsten Folge, aber das Ding hat nur 6 Folgen gehabt in der ersten Staffel. Es soll angeblich eine zweite noch kommen, also I don't know. Deswegen denke ich mir halt, wenn die erste nämlich nicht gleich catcht, dann ist es schwierig.
Ich habe 3 Enttäuschungen und das sind wirklich, ich lege Wert, ich reite auf den Begriff Enttäuschung so rum, weil es tatsächlich auch bitte wörtlich zu nehmen ist. Das sind jetzt alle 3 mitnichten die schlechtesten 3 Serien oder Serienstaffeln des Jahres. Aber einfach Sachen, die ich gesehen habe, von denen ich gesagt habe, ach schade, da habe ich mir mal mehr erwartet. Mhm. Und das traut man mir vielleicht auch nicht zu, aber ich gucke gar nicht so wenig Reality-Fernsehen und ich gucke gerne Competition-Shows. Und ich fand leider The Great British Bake Off Series 16 super enttäuschend.
Die aktuelle, gell?
Die aktuelle, die dieses Jahr lief, super enttäuschend, weil durchschnittliche BäckerInnen und eine Siegerin, die für mich ungefähr nach Folge 3 feststand. Es war für mich eben keine Competition mehr, weil ich das guckte und dachte mir, jetzt gib dir doch endlich den den verdammten Preis. Entschuldigung, ich wollte ja nicht spoilern. Verstehe ich das raus?
Es ist schon durch.
Es ist durch. Aber ich sag mal, ich habe nicht zu viel verraten. Und ich denke mal, wenn man die Serie guckt, guckt man relativ schnell auf den Trichter, wer das gewinnt.
Aber Hand aufs Herz.
Ja.
The Great British Bake Off guckst du doch nicht, weil du wissen willst, wer gewinnt. Du guckst das für den wholesome value. Also,
es ist wholesome.
Natürlich, ja genau, dafür guckst du das doch. Das ist so ein bisschen mein Happy Place. Und ja, aber du hast natürlich recht, diesmal war es besonders deutlich.
Es ist ein Happy Place. Tatsächlich, ich finde, die Moderation ist nicht mehr ganz so gelungen, wie sie mal war. Ja, und man merkt eben schon, dass es mittlerweile eben eine globale Erfolgsgeschichte ist, dass sie das Format in die USA verkauft haben. Und ich meine, im Grunde immer noch mehr oder weniger dasselbe Format wie vor 5 oder 10 Jahren. Mhm. Aber es ist ein bisschen weniger rough, ein bisschen weniger kantig. Ist so mein Eindruck. Und ein bisschen weniger auch eigen, weil es eben sehr auf die internationale Vermarktbarkeit guckt und auch die Kandidatinnen und Kandidaten, glaube ich, zunehmend eben auch wissen, dass sie hier in einer Megashow sind und nicht mehr in dem, wir backen da mal nett im Zelt ein paar Kuchen.
Ja, wobei es sind immer ein paar Originale dabei, wo ich dann denke, ach schade, hätte ich mich gefreut, wenn die länger dabei geblieben wären. Aber so grundsätzlich ist so einen leichten britischen Twist hat es dann schon. Aber tatsächlich, also vielleicht machen wir doch einfach mal eine separate Folge über so Reality-Competition-Show-Dinger, weil ich gucke die alle und ich liebe sie alle. Und ich habe jetzt gerade entdeckt, wobei ich mir da noch nicht ganz sicher bin, ob ich es gut oder schlecht finde, dass es jetzt auch noch ein neues Format gibt, das gerade in die Stadt gegangen ist, nämlich Britain's Best Knitter.
Ich habe es gestern bei dir bei Blue Sky gesehen.
Oh mein Gott! Ich liebe es! Ich gucke das alles. Ich gucke die Bäcker, ich gucke die töpfern, ich gucke die nähen, ich gucke die stricken, ich gucke die malen. Ich bin bei allem dabei. Deswegen, ich liebe solche Competition-Shows.
Ja, Swing Bee wurde uns ein bisschen langweilig. Pottery Throwdown gucken wir immer noch ab und zu.
Ja. Ich liebe es. Es gibt dann ja noch so Spezialformate, also zum Beispiel finde ich richtig gut auch, also Great British Bake Off macht mir sehr viel Spaß, aber es gibt ja dann auch noch Great British Bake Off The Professionals und das gibt es auch in Deutschland und tatsächlich finde ich die Profi-Challenges von Das große Backen, so heißt es dann in Deutschland, das finde ich richtig, richtig gut. Also hands down, finde ich, haben wir in Deutschland die besten Profis, die antreten bei dem Format, während ich zum Beispiel das große Backen, wo die Laien antreten, was ja dann das Pendant in Deutschland ist zu The Great British Bake Off, finde ich langweilig in Deutschland. Da bin ich dann bei Great British Bake Off besser unterhalten.
Es gibt eine ungesunde Tendenz, das ist sicher jetzt auch keine Allgemeinweisheit und auch sicher durch Einzelbeispiele widerlegbar, aber die Tendenz, solche Formate für den deutschen Markt zu adaptieren und die sehr, sehr in die Länge zu ziehen. Und das missfällt mir grundsätzlich an den deutschen Versionen von vielen, vielen britischen oder amerikanischen oder eben auch internationalen Erfolgsformaten sehr, dass sie dann eben aus einem 50- oder 60-Minuten-Format eine 3-Stunden-Show machen. Mhm. Und ehrlich gesagt, ich habe das große Backen, erstmal gut, ich habe kein großes Interesse an Gebäck, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich backe sehr, sehr schlecht.
Ja, aber ganz ehrlich, ich auch nicht. Und ich bin trotzdem, also ich bin jedes Mal aufs Neue überrascht. Aber das geht mir tatsächlich nur mit den Briten so. Ich weiß auch nicht, woran es liegt. Vielleicht irgendwie, weil es doch so, es ist doch irgendwie wholesome. Wie ich mitleide mit einem Typen oder mit den KandidatInnen und dem Erfolg des Gebäcks oder dem Misserfolg.
Ja.
Das ist, dass man dann plötzlich so investiert ist in so einen Kuchen oder einen Keks, weißt du? Denke ich mir auch so, also Leute, ey.
Und es ist wirklich gut produziert. Es ist sehr, sehr zackig und es ist wirklich wie 3 Challenges in weniger als einer Stunde in der Regel. Und das ist eben im Vergleich zu ihr Eni van der Maai-Glock ist und ihrem 3-stündigen Das große Backen, das stimmt, was dann irgendwie ständig auch unterbrochen wird durch unendlich lange Werbepausen. Das ist einfach nicht so mein Ding. Aber wie gesagt, persönlich Geschmack und das eben auch nur eine persönliche Enttäuschung jetzt Great British Bake Off.
Ja, ist halt schade, weil natürlich für dich dann das nicht mehr so spannend war, zu gucken, wer gewinnt.
Wir haben es am Ende ja trotzdem geguckt. Also so ist es jetzt nicht. Es ist nicht die Art von Serie, wo ich gesagt habe, hier Folge 1 und abgebrochen. Ganz ehrlich, das ist auch so Sachen, die laufen dann einfach auch eben mal nebenbei und man kocht dann selber was und nebenan backen die eben Kuchen und
ja, und für mich ist es wirklich auch so ein bisschen so, also wie gesagt, mein Happy Place, es gibt so eine Handvoll von Serien, die ich dann auch einfach gucke, weil ich einfach stressigen Tag vergessen möchte oder irgendwie so ein bisschen einfach nett.
Ja, einfach nett. Soll ich noch 2 Enttäuschungen nennen oder willst du noch was? Okay, ich glaube, Enttäuschungen auf noch höherem Niveau waren The Last of Us, die 2. Staffel.
Ja, okay.
Weil gut gemacht, aber hat echt lang gedauert bis zur 2. Staffel. Dann kommen die mit gerade mal 7 neuen Episoden um die Ecke und arbeiten dann noch nicht mal das Videospiel, das zugehörige, ab, sondern beenden das an ziemlich genau der Stelle. Wie gesagt, ich möchte da nicht spoilern, die Staffel, an der eben auch das Videospiel so eine Art Zäsur macht oder
das
seine
wäre
Story
meine Frage
quasi unterbricht.
Hast du das Spiel vorher gespielt, also du wusstest, worum es geht. Okay, gut.
Ja, und natürlich, jetzt ist The Last of Us eben nicht, wir haben da mal irgendwie so ein kleines Indie-Spiel programmiert und das kennen eh nur 3 Leute und haben wir für 50 Cent mal irgendwie die Rechte an HBO verscherbelt vor ein paar Jahren. Nee, ich meine, The Last of Us ist eines der meistverkauften Videospiele aller Zeiten. Deswegen ist schon davon auszugehen, dass ein großer, großer Teil des Publikums eben auch weiß, worauf es hinausläuft. Und dann erwarte ich mir von, also wenn es sich um einen, sagen wir mal, auch so popkulturellen, medialen Juggernaut, einen Blockbuster handelt, auch dass dann die Macher der Adaption und Neil Druckmann, der ja auch das Videospiel geskriptet hat und produziert hat, steht ja auch dahinter und Craig Mazin, da ein bisschen mehr Mühe geben, da auch für, sag ich mal, bestehende Fans was rauszuholen. Aber es ist wirklich fast Beat for Beat das Videospiel und endet an einer unbefriedigenden Stelle, wenn es eben nicht möglich ist, anders als beim Videospiel einfach weiterzuspielen, sondern dann gesagt bekommt, so, wir sehen uns wieder 2027.
Ich kann da vielleicht kurz mal die Perspektive reingeben von jemandem, der das Spiel, die oder die Spiele nicht gespielt hat, nicht kannte und auch absichtlich vermieden hat, alle Spoiler für Staffel 2. Mhm. Und auch ich war enttäuscht. Also enttäuscht ist immer so ein schlimmes Wort. Es war eine durchschnittlich gute Staffel. Es war definitiv schlechter, finde ich, als die erste Staffel von The Last of Us. Und ich hatte mir mehr erwartet und das hing mit verschiedenen Dingen zusammen, warum ich da das Gefühl hatte, dass ich da so ein bisschen enttäuscht rausgegangen bin. Aber ich glaube, in erster Linie auch mit dem Pacing dieser Folgen. Trotzdem gab es mehr als einen Moment, aber vor allen Dingen natürlich einen Moment, der mich sehr überrascht hat. Also das haben sie dann noch geschafft. Das heißt, also ich, der gar keine Ahnung vom Spiel hat, hatte auch so meine Probleme mit der Staffel.
Ja, dieser Moment, von dem du sprichst, der kommt ungefähr zum gleichen Zeitpunkt auch im Spiel, nämlich nach rund 2 Stunden.
Aber wenn man das
sagen,
nicht weiß, ich habe ja alle Spoiler vermieden.
Ja, ich verstehe das. Ich glaube, Kritiker des Spiels sagen auch bis heute, davon erholt sich das Spiel nicht mehr. Mhm. Aber ja, ich bin da ein bisschen anderer Meinung. Ich glaube, dem Spiel tun andere Sachen nicht gut. Alles in allem habe ich es aber damals ganz gerne gespielt, wenn ich es auch fast exzessiv lang fand. Aber gut, das ist ein Gespräch für einen anderen Tag und ein Thema, das ich in diesem Podcast gehört. Ich habe bei mir auf Platz 1 der Enttäuschung stehen und jetzt im Nachhinein denke ich mir, also richtig weh hat es mir nicht getan, weil was habe ich eigentlich erwartet, ist, habe ich hier stehen die dritte Staffel von The White Lotus. Aber nicht so sehr, weil die auch schlecht war. Ich habe die geguckt, aber dann eben irgendwann auch recht schnell festgestellt, was heißt recht schnell, irgendwie so in Folge 4 oder 5, okay, die wollen eigentlich nichts anderes machen, als das, was sie schon in den ersten beiden Staffeln gemacht haben.
Aber warum? Ich finde es so lustig, dass dich das überrascht hat, weil Staffel 2 war auch nichts anderes als Staffel 1. Also das ist einfach immer das Gleiche. Reiche, schöne Menschen in einem reichen, schönen Metier und alle und halt die Verrottetheit unter der Oberfläche irgendwie so vielleicht.
Ich bin nicht so sicher. Ich glaube, ich habe ein bisschen mehr erwartet, weil die Staffeln werden immer länger. Sie begann mit 6 Folgen. Ich glaube, da waren es 8 Folgen. Die dritte Staffel war jetzt 10 Folgen lang. Ich finde, 6 Folgen sind eigentlich wunderbare Länge für diese Art von Geschichten. Und ich verstehe nicht wirklich, warum die immer länger werden. Ich meine, auf sowas Epochales wie The Last of Us, da verwenden sie 7 Folgen und man denkt sich, ups, schon wieder vorbei. Bei The White Lotus sind sie offenbar total fein damit, 10 Folgen lang eigentlich eine Geschichte zu erzählen, in der fast gar nichts passiert. Ich habe aber auch, ehrlich gesagt, mit Blick auf die Karriere des Showrunners Mike White, der Enlightened gemacht hat Anfang der 10er Jahre mit Laura Dern, die ich wirklich liebe und die auch sehr, 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 sehr überraschend immer ist und man oft das Gefühl hat, so sich alle 2 Folgen neu erfindet. Ehrlich gesagt damit gerechnet, dass er mit all der HBO-Kohle und mit der Star-Power ein bisschen mehr macht, als einfach nur wieder zu variieren, was er schon 2-mal gemacht hat. Und bin da einfach rausgegangen, nicht mit einem schlechten Gefühl, weil die Serie ist wertig produziert und es war wieder das Übliche drin, was man eben immer erwartet, irgendwie der toxische Dude und die und das und was weiß ich und ach, guck mal, schon wieder eine Pimmelprothese und irgendwie, es ist einfach, also meine Frau und ich füllen mittlerweile so eine kleine Checkliste, was in der White Lotus Staffel alles so enthalten sein muss und die ist auch wieder voll geworden, die haben wir auch wieder erfolgreich abgearbeitet, aber ich hoffe doch jetzt gibt es ja nächstes Jahr wieder eine Staffel.
Oder ja, Frankreich oder?
Wahrscheinlich, ja. Ich hoffe, es kommt ein bisschen mehr bei rum.
Ich glaube es nicht, aber okay.
Ich weiß nicht, kommt die nächstes Jahr? Ich glaube, die Production Circles sind so lang. Wahrscheinlich
wird es sagen, wahrscheinlich 27, eher 27, ja. Eine Sache, von der ich ein bisschen enttäuscht war, aber die war auch wirklich nicht schlecht, war Mid-Century Modern. Das war eine Comedy mit 3 queeren Charakteren.
Mid-Century Modern?
Ja, okay. So heißt es.
Ich muss mir das alles hier mitschreiben.
Ja, und zwar, das wurde uns verkauft als die Golden Girls, aber mit schwulen Männern.
Okay.
Und da habe ich gedacht, wow, meins. Mitgespielt haben Matt Boomer, Nathan Lane und Nathan Lee Graham.
Oh, die kenne ich sogar zum Teil, ja.
Ja, und also ich meine Nathan Lane, hallo, ja, okay. Da habe ich mir natürlich schon sonst was erwartet. Und Matt Boomer, lecker, ja und so. Und, und Nathan Lee Graham kenne ich auch, wobei ich von dem jetzt nicht so wahnsinnig viel gesehen habe. Und das weibliche Gegenstück sozusagen war Linda Levin. Ich meine, hallo, ja, das ist schon mal von der Besetzung her. Und dann habe ich gedacht, und wenn die dann so ein bisschen einen auf Golden Girls machen, also so die Männer-WG und das sind alles queere Charaktere und so, das ist doch bestimmt witzig. Und das Problem, glaube ich, war tatsächlich, dass mir das verkauft wurde als Golden Girls im queeren Milieu. Aha. Weil gegen die Golden Girls stinken halt alle ab. Also die haben so einen hohen, Erwartungsgrad geweckt in mir. Das war okay, es war jetzt auch nichts, was mich vom Hocker gerissen hätte. Und da war ich echt enttäuscht, weil ich mir einfach mehr erwartet habe. Schon alleine von den Namen der Schauspieler her. Hm. Ja, das war noch eine Enttäuschung, die ich hatte. Das lief auf oder läuft auf Disney.
Ich habe es mir notiert oder ein Fragezeichen dahinter gesetzt im Sinne von, dann bitte doch nicht gucken. Kleine Korrektur, die Staffeln White Lotus werden zwar immer länger, aber nicht in dem Maß, wie ich es gerade beschrieben habe. Die erste war 6, die zweite war 7, die dritte war 8 Folgen lang. So. Ja. Das reicht jetzt aber auch, Mike White. Also. Und vielleicht, ich fände auch vielleicht gar nicht so schlecht in dem Falle, wenn er sich mal mit anderen Leuten umgibt, weil bis jetzt ist es alles written and directed by Mike White. Es gibt anscheinend keinen wirklichen Writer's Room oder andere Leute, die irgendwie kreativ an der Serie mitmachen.
Das ist halt das Genie hinter der Serie, das weiß, kennst du doch.
Ja, ich weiß, aber er ist eben nicht Orson Welles.
Naja, lass uns mal zu was Positivem kommen.
Richtig, die TV-Highlights des Jahres, unsere persönlichen Lieblingsserien, wie gesagt, wir sind jetzt irgendwie weder unbefangen, also,
wir sind absolut subjektiv und stehen dazu.
Genau, wir sind nicht die Maßgeber hier für die besten Serien des Jahres. Allein schon aufgrund der Tatsache, dass wir nicht alles geguckt haben, weil wir keine hauptberuflichen TV-KritikerInnen sind. So. Aber das, was wir geguckt haben, das hat uns gefallen oder eben nicht. Und in dem Fall, was hat uns gefallen? Willst du mal vorlegen mit deinem Runners-Up?
Ja, also ich meine, es ist kein Geheimnis, wer auch nur ein bisschen meinen Social-Media-Accounts folgt, weiß hundertprozentig, dass ich einfach mit Haut und Haar verschluckt worden bin von The Pit. Mhm. Liebe, Liebe, Liebe.
Sind die bei dir gerankt, was du jetzt sagst? Oder ist das irgendwie so, ich schmeiß mal irgendwas rein?
Ich kann mich nicht, wenn ich ranken würde, wäre The Pit, glaube ich, tatsächlich auf Platz 1.
Okay, wow.
Aber es ist so, man muss dazu Folgendes erklärenderweise sagen. Ich liebe Krankenhausserien. Solange ich selber gesund bin, liebe ich Krankenhausserien. Ich habe jede fucking Krankenhausserie da draußen auf dem TV-Schirm bestimmt mindestens einmal gesehen.
Und das ist interessant.
Ich bin ein großer Emergency Room-Fan, auch schon damals gewesen, als es lief. Und Pitt wird ja immer so ein bisschen verkauft als das aktuelle Emergency Room, also quasi vor Emergency Room war vor Covid und The Pitt ist jetzt quasi nach Covid sozusagen. Und es ist halt eine Krankenhausserie und das Ganze spielt in Echtzeit. Das heißt, man bekommt pro Folge eine Stunde von einer Krankenhausschicht eben präsentiert und folgt dann halt einer Notaufnahme und was da alles so abgeht. Und jetzt spielt Noah Wiley mit, mein Teenager-Crush aus Emergency Room. Das hat also schon mal geholfen. Mhm. Und dann waren aber auch ein paar andere Schauspieler dabei und vor allen Dingen auch ganz, ganz viele junge, unbekannte Gesichter, die super gut gespielt haben, die mich sehr überrascht haben. Und es hat so ein bisschen so ein Oldschool-Feeling. Es ist auch so ein bisschen Oldschool angelegt. Aber für mich funktioniert das halt alles. Und ich liebe das sehr. Und es hat einfach alle meine Boxen irgendwie gecheckt. Es ist eine Krankenhausserie. Noah Wiley spielt mit. Dann sind noch ein paar andere tolle Leute, die auch mitspielen. Die neuen jungen Schauspieler waren richtig cool. Die inhaltlich haben mich die Sachen begeistert, die ich gesehen habe. Ich fand es super spannend. Ich fand das Konzept auch mit eine Stunde pro Folge fand ich sehr gut gewählt. Das hat sehr gut gepasst einfach. Auch wenn man natürlich in der Realität, glaube ich, nicht alle diese Fälle in einer Schicht hat, aber egal. Und tatsächlich haben ja dann auch noch Sean Hattesy, der als Gueststar dabei gewesen ist in der Serie, und auch Catherine LaNasa, die eine Krankenschwester spielt oder die Hauptkrankenschwester in der Serie, haben beide einen Emmy bekommen und Noah Wiley auch. Ich meine ja, wir wissen, eine Auszeichnung heißt nicht unbedingt, dass man gut war, aber in dem Fall, finde ich, ist es schon sehr bezeichnend, und dass die Serie halt, also dass die drei, ich sag mal, bekannteren Namen in dieser Serie alle einen Emmy gekriegt haben für ihre Rolle, plus die Serie an sich hat auch einen Emmy gekriegt und hat damit alle ausgestochen, mit wo man gerechnet hat, die kriegen einen. Also mit Severance wurde gerechnet, mit White Lotus wurde gerechnet, die sind alle irgendwie versunken und tatsächlich hat das The Pit bekommen, womit irgendwie kein Mensch gerechnet hat. Die waren so ein bisschen so Underdog-mäßig unterwegs. Und und es ist ein Überraschungserfolg und ich bin also begeistert und liebe es und habe aber festgestellt, wie gesagt, ich kann Krankenhausserien nur gucken, wenn ich selbst gesund bin. Und deswegen, da es der Fall ist. So. Und außerdem, kurze Nebenanmerkung, ich bin ja doch ein alter Schipper. Wir haben ja, das heißt, mit welchen Kandidaten auf dem Schirm sozusagen fiebern wir mit, wen wünschen wir uns da vielleicht als Paar. Das ist in dieser Serie, spielt das überhaupt keine Rolle. Romantische Verwicklungen, vergiss es. Es geht eigentlich nur um Medizin und Arzt und so. Aber auch das ist eine Box, die bei mir abgehakt wurde. Also es kommt alles zusammen. Ganz viel Schwärmerei hier jetzt.
Ja, ja. Nee, ich kann das komplett nachvollziehen. Ich kann auch keinen. Ich möchte auch nicht gegen The Pit argumentieren. Ich habe die Serie auch geguckt.
Das kann ja auch, wenn du sagst, es ist für mich ein normaler Durchschnitt,
nein,
kann ich gut damit leben.
Nein. Und unabhängig davon, wäre es auch vollkommen irrelevant, wie ich das finde. Ich fand die Serie auch überhaupt nicht schlecht. Ich war ein bisschen überrascht davon, dass du, also, obwohl, ehrlich nicht überrascht, eigentlich sollte das komplett alles für mich rationalisieren, was du gerade gesagt hast. Du hast nämlich gesagt, du bist einfach ein riesen Fangirl von Krankenhausserien.
Ja, und ich bin auch,
ich mag auch einige Krankenhausserien sehr, sehr gerne. Ich mag aber eben vor allem ER tatsächlich auch gerne. Eine Serie, ja, die ich sehr, sehr lange verfolgt habe, muss auch sagen, in den späteren Jahren dann mit ein bisschen weniger Leidenschaft, weil auch mehr und mehr der Originalcast verschwand und dann spätestens als hier das Schicksal unseres Lieblingschirurgen Dr. Romano klar wurde, dachte ich mir, okay, jetzt reicht es mir auch langsam. Okay, es ist jetzt auch gut, die letzten 3-4 Staffeln spare ich mir dann auch. Aber sag mal, okay, so bis Staffel 8-9 war ich hart dabei. Mhm. Und wenn hier dann, ach, ich weiß nicht, was der Arm Abby und Carter dann passiert, ach, ist alles so furchtbar. So, schlimm, alles stimmt. Ich bin total also mitgegangen.
Ganz viel Liebe.
Ja, ja, genau. Total viel Liebe. Und ich habe tatsächlich auch noch ein ganz intimes Wissen von vielen, vielen Sachen. Das merkt, daran merke ich immer, wann ich Fanboy bin, von Dingen, die in den ersten 6-7 Staffeln passieren. Also ich kann da auch immer noch richtig mitgehen und erinnere mich gerne an diese Fernsehmomente. Aber das war für mich ein bisschen auch der Grund, warum ich, glaube ich, an The Pitt nicht so viel Freude hatte, ist, dass ich, weil ich ganz oft dachte, okay, das ist eine Variation dessen, was wir schon bei ER gesehen haben. Das kann aber in diesem Fall eigentlich kein Kritikpunkt sein, weil nach whatever 400 Schlag-mich-tot-Folgen ER und tausenden Folgen anderer Krankenhausszenen hast du einfach jede Variation, jedes Szenario einfach mal durch. Das kannst du doch so in minimalem Maße variieren oder vielleicht auch mal das Publikum schockieren, indem du sagst, überraschender Tod der Woche oder so. Aber im Grunde, jede Träne ist vergossen, jeder Tod gestorben, jede Krankheit wurde geheilt oder eben nicht.
Ja, ich meine, du hast
nicht,
ja auch in einer Notaufnahme, ich sage jetzt einfach mal, sich immer wiederholende Fälle.
Ja, klar.
Also, die verbrennen sich, die brechen sich was, die bluten. Also, es ist ja jetzt nicht so, ich glaube, wenn du dann einfach 15 Staffeln IA gesehen hast, hast du recht, du hast halt alles schon mal gesehen. Genau. In dem Fall fand ich tatsächlich, der besondere Twist für mich war hier tatsächlich die Echtzeit.
Okay.
Die hat für mich sehr gut funktioniert. Und natürlich, klar, die Schauspieler haben das in der ersten Linie für mich getragen. Und sowohl die bekannten Gesichter, wo man weiß, die sind einfach die Zugpferde, aber ich war sehr, sehr positiv überrascht von den eben komplett unbekannten Gesichtern. Und da muss man auch sagen, da waren viele dabei von den jungen Interns, die da mitgespielt haben, die haben in dieser Serie zum Teil erst ihre erste, maximal zweite Fernsehrolle überhaupt gehabt. Das heißt, da hat das Casting, finde ich, auch wahnsinnig gut gearbeitet.
Super gutes Casting tatsächlich, auf jeden Fall. Also ich glaube, wer in Deutschland läuft jetzt The Pitt erst Anfang nächsten Jahres an.
Ja.
Ich würde auch niemanden davon abraten, diese Serie zu gucken oder nicht zu gucken, weil ich glaube, für Menschen, die diese Art von Genre mögen, ist das hier Catnip, also Katzenminz, wie sagt man?
Ja, ja.
Also ein gefundenes Fressen. Und die Leute werden auch Spaß daran haben. Die macht all das, glaube ich, richtig, was so eine Serie richtig machen kann. Ich bin auch mal gespannt. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt schon so ausgesessen ist. Ich blicke mit Spannung auf diesen, hier über Emmy Awards und so, müsste man an anderer Stelle reden. Da habe ich noch mal eine andere Meinung zu, weil ich denke auch immer so, gerade so bei HBO-Serien, ja gut, dass die sehr viele Preise gewinnen, das ist einfach schon mittlerweile so die Regel. Die haben auch an Game of Thrones die Emmys rausgeballert wie noch was, als eigentlich schon alle Kritiker sagten, die Serie ist gar nicht mehr gut. aber egal, ist eben HBO. Aber egal. Ich glaube, die haben es verdient. Ich finde es auch sympathisch, dass sie gewonnen haben über andere Dickschiffe. Ich finde es gut. Ich freue mich im Grunde, dass es solche Serien gibt. Und ich freue mich eben vor allem, was dieses Produktionsmodell betrifft, dass man da eben, es heute immer noch möglich ist, einfach mal 14, 16, 18 Folgen, ich glaube in dem Fall 15 Folgen von der Serie rauszuhauen und zu sagen, und nächstes Jahr sind wir wieder mit 15 Folgen am Start, ist eine gute Entwicklung. Ich freue mich da sehr darüber. Also allein das rechtfertigt für mich die Existenz dieser Serie, dass man eben sagt, guck mal, es gibt im Grunde sowas, was so, es ist ein etabliertes Genre mit etablierten Strukturen. Die Serie sollte mal Carter heißen, ne? Und ja quasi so ein ER-Reboot sein. Darüber gibt es ja gerade diesen Rechtsstreit mit der Witwe von Michael Crichton. Und ich finde auch vollkommen berechtigt tatsächlich. Ich habe mir die Serie angeguckt und dachte,
Ehrlich gesagt finde ich das auch, aber das ist ein anderes Thema.
Das ist ein anderes Thema und soll auch für uns keine Rolle spielen. Grundsätzlich, dieses Produktionsmodell ist toll und dass man eben auch sagt, okay, es müssen nicht immer so die alten Recken sein. Ich will jetzt auch nicht, dass jeder TV-Star aus den 80er, 90er wieder ausgegraben wird. Ich meine, wir haben jetzt Sex in the City Reboots, wir haben jetzt demnächst Buffy Reboot, wir haben so viele Sachen, die jetzt wiederkommen.
Stargate,
genau. Ich brauche das jetzt nicht zwangsläufig, aber grundsätzlich dieses Geschichten erzählt zu bekommen und auch zu wissen, die Leute, die wir mögen, die Geschichten, die wir gerne sehen, die kommen eben auch wieder nach 3, nach 6, nach 9 Monaten. Dafür bin ich sehr, sehr empfänglich. Und das hat The Pitt sehr schön vorgemacht, dass das Erfolg haben kann. Und darüber freue ich mich einfach mal grundsätzlich sehr.
Gut. Also das war eins meiner Highlights. Was hast du noch auf dem Plan?
Ich habe es tatsächlich gerankt. Für mich ein bisschen schwer. Ich glaube, Adolescence haben wir schon zur Sprache gebracht. Ist auf jeden Fall für mich, einfach weil es sehr, sehr dicht inszeniert ist, aber eben auch sehr belastend, durchaus ein Highlight gewesen. Ich habe es nicht in meine Liste genommen und habe es dann geswitcht mit Pokerface der zweiten Staffel.
Ah, okay. Ich war mir nicht ganz sicher, ob du es machst oder nicht. Okay, cool.
Weil es einfach sehr unterhaltsam war. Tatsächlich eine Serie, die meine Frau total anzeckt. Sie kann die Hauptdarstellerin Natasha Lyonne und die, das wurde jetzt auch gekippt. Ich glaube, was ist das für eine Produktion? Eine Hulu-Produktion? Nee, irgend so ein kleiner, nischiger Anbieter. Ich bin mir gar nicht mehr so sicher, wo die läuft in den USA. Bei uns wird die auf Wow gezeigt. Mhm. Nicht fortgesetzt, zumindest nicht mit Natasha Lyonne in der Hauptrolle. Was wahrscheinlich Gründe hat. Man spekuliert da gerade so ein bisschen. Sie ist jetzt auch sehr investiert in ein neues KI-Unternehmen und inszeniert gerade den ersten KI-Kinofilm. Und mich gruselt das schon. Also, und sie ist, glaube ich, auch mit so einem Tech-Bro verheiratet. Also, es ist it's complicated und ich weiß auch nicht, ob sich ihre Karriere gerade zum Besten wendet. Also auf jeden Fall, Pokerface geht mit ihr nicht weiter. Ryan Johnson und Natasha Lyonne haben sich ja dazu auch schon öffentlich geäußert. Jetzt gerade sind Gespräche, ob es irgendwie mit Peter Dinklage weitergeht, gegebenenfalls bei HBO. Keine Ahnung. Soll keine Rolle spielen. Pokerface Season 2 ist ein Spaß. Ich habe sehr viel Spaß gehabt. Sie ist weniger auf so die Krimi-Aspekte fokussiert als auf den komödiantischen Teil. Das kann auch manchmal echt in die Hose gehen. Ich fand einige Folgen dann durchaus sehr flapsig, aber es ist einfach gnadenlos unterhaltsam und das grundsätzliche Format, was ja einfach Columbo sehr ähnelt, ne? Wir sehen einfach ein Verbrechen in Gänze, von der Idee bis zur Durchführung und quasi recappen dann so, geh dann wieder einen Tag oder eine Woche zurück und gucken, was hier Charlie Cale, unser Protagonist, damit zu tun hat und wie sie das Verbrechen löst, so als Konzept sehr gut. Und das macht mir einfach Spaß. Ich glaube, ich bin einfach ein Sucker dafür. Genauso wie du für Krakow-Szenen ist. Eine bist. Und abgesehen von einigen so humoristischen Entgleisungen, es gibt, ich glaube, so Mid-Season einen sehr albernen Shootout. Und also in Sachen Action ist die Serie echt schwach, muss ich sagen. Anders als hier Day of the Jackal, der immer brilliert, wenn es actionlastig wird. Aber gute Protagonistin, natürlich auch sehr schön, immer prominente Menschen zu sehen als Mörderin oder Mörder der Woche, macht auch immer Spaß. Und ich finde, sie haben einen guten Bogen hinbekommen zwischen episodenhaften Erzählen und eben diesem staffelübergreifenden Handlungsbogen. Hat mir gut gefallen. Nicht brillant, aber gut. So.
Wunderbar.
Sag mal, was ist noch so auf deiner Top-Liste?
Das Gleiche, was bestimmt auch auf deiner Liste ist, vermute ich mal, nämlich Andor.
Mhm.
Star Wars, Andor, zweite Staffel. Habe ich mir sehr viel erwartet, habe ich auch sehr viel bekommen. Ich war wirklich begeistert. Ich mag das ganze Konzept. Ich liebe Rogue One sowieso. Und das, also für mich war da alles sehr stimmig. Fand ich die erste Staffel von Andor besser? Ja. Staffel 2 war trotzdem großartig. Mhm. Also ich habe es einfach total geliebt. Es hat mir alles gegeben, was ich erwartet habe. Aber es war natürlich ein untypisches Star Wars, in dem die Macht mehr oder minder gar keine Rolle gespielt hat.
Nein, das ist auch das Gute daran, ja.
Ja, genau, aber das ist genau das, was ja auch tatsächlich viele angezogen hat. Ich habe sehr, sehr viele Bekannte, die sonst keine Star-Wars-Fans sind, die sich total für diese Serie begeistern können. Ich glaube eben, weil es nicht in den üblichen Spielregeln oder wie sagt man, Spielrahmen stattfindet, in dem Star Wars sonst stattfindet. Also ganz viel Liebe dafür und ganz besonders viel Liebe für die Kostüme.
Ja, die sind toll. Tony Gilroy ist der Showrunner, der vor allem bekannt ist für Polit-Thriller, hat die Bourne-Filme geskriptet und einfach jemand, der sehr untypisch ist für Star Wars-Universum, der eben da nicht daran kommt als Fan, sondern als jemand, der sagt, im Grunde brauche ich nur eine Plattform, auf der ich meine Geschichten erzählen kann. Und das hat er eben gemacht. Ich finde es auch vollkommen legitim, auf sowas wie Andor zu gucken und zu sagen, ja, okay, das ist eigentlich eher eine Polit-Serie, eine Polit-Thriller, weil eben auch die Macht keine Rolle spielt. Und klar, du hast auch Science-Fiction-Elemente, es gibt auch Raumschlachten und die Action-Spitzen sind super gut. Aber man guckt es eben vor allem dafür, dass man sieht, wie dieses, dieses faschistoide politische System hinter dem Imperium dekonstruiert wird und was die Figuren da alle...
Hat natürlich jetzt auch einen Nerv getroffen gerade.
Ja, total. Ich glaube auch, dass sich die Serie super in den aktuellen Zeitgeist fügt. Das ist sicher ein Plus. Und wie gesagt, ich verstehe auch, dass Leute sagen, das ist mir zu viel Real Life, das brauche ich nicht in meinen Star Wars Serien. Und die können ja dann, ehrlich gesagt, eine von anderen, der andere Dutzend Star Wars Serien gucken. Habe ich ja auch teilweise gemacht, vor allem eben auf Geheiß meines Sohnes, der sowas eben auch gerne guckt. Aber Andor ist für mich auch absolutes Highlight gewesen. Ich liebe das.
Da hat für mich alles gestimmt. Produktionswerte, alles. Wie es ausgesehen hat, wie es geschnitten war.
Ja.
Die Schauspieler, die Inhalte. Also es war alles wirklich top, top, top. Also ich bin ganz begeistert, wirklich.
Ich glaube, Disney hat echt eine Chance vertan, indem sie das nicht wöchentlich ausgestrahlt haben, sondern immer in diesen Dreierblöcken. Ich höre ja wenige Recap-Formate, also Podcasts, aber diejenigen, die ich gehört habe, haben alle sich darüber, also nicht beschwert, wäre zu viel gesagt, aber lamentiert, dass es unglücklich wäre, über sowas nicht wöchentlich reden zu hören und so gemeinsam, sag mal so, als Kollektiv auch der nächsten Folge entgegenfiebern zu können, sondern immer diese Dreierblöcke zu haben. Es wäre so cool gewesen, wenn einfach so 12 Wochen lang einfach jeder über nichts anderes geredet hätte als Andor, statt zu sagen, okay, und hier sind wieder so ein Schwupp von 3 Folgen und dann geht's irgendwie demnächst weiter. Das ist wirklich tatsächlich schade, weil das kriegt tatsächlich HBO immer sehr, sehr gut hin mit all seinen Serien, dass Leute eben, dass sie was versenden und dann erstmal irgendwie so die Podcast-YouTube-Bubble 2-3 Tage über nichts anderes redet. Und das fand ich ehrlich gesagt ein bisschen schade. Aber ansonsten ist alles an Andor super. Und ich tatsächlich definitiv auch eine Serie, ich kann das jetzt schon mal vorwegnehmen, die ist bei mir auf Platz 1 gelandet.
Ja,
eine
wunderbar.
Serie, die ich noch mal gucken werde. Und ich freue mich sehr, sehr darauf.
Mhm. Was hast du noch in deiner Positivliste?
Severance. Die zweite Staffel.
Okay. Das habe ich ja, wie gesagt, nicht fertig geguckt, deswegen kann ich da nicht so viel sagen, aber das, was ich bisher gesehen habe, fand ich auch super.
Ich hätte sie gerne noch ein bisschen weiter nach oben geschoben, weil ich glaube, Severance, also die zweite Staffel, wenn sie gut ist, ist sie brillant.
Mhm.
Sie fühlte sich weniger so nach diesem magischen, einmaligen Zaubertrick an, der Staffel 1 war, weil die kam auch in so einem Moment, und vielleicht war das auch einfach so ein bisschen postpandemisch, und es kann eben auch sein, dass diese 2,5 Jahre Pause zwischen den Staffeln einfach so ein bisschen wieder so ein bisschen meine Begeisterung haben verflachen lassen, und man dann doch erstmal wieder 3 Folgen braucht, bis man die Figuren wieder so lieb gewonnen hat, wie man sie mal hatte 2022 zuletzt. Ich weiß nicht, woran es lag. Es hat bei mir nicht mehr die großen Gefühle ausgelöst, aber ich finde, wenn die Serie brillant ist, wie gesagt, dann ist sie wirklich mega brillant und dann hat sie für einige der denkwürdigsten Momente des Jahres für mich gesorgt, und sie profitiert natürlich auch von einem Cast, den ich von der ersten bis in die kleinste Nebenrolle wirklich über alles liebe. Da ist niemand dabei, den ich nicht mag. Und das ist gut. Ist gut von hinten bis vorne. Ich mag ja, dass Apple solche Genrestoffe zu scheißt mit Geld ohne Ende. Also man hat ja wirklich das Gefühl, man guckt sich sowas an wie Foundation oder Severance. Und
ich wollte nämlich gerade sagen, also Foundation auch super.
Da sitzt irgendjemand bei Apple und sagt, was, 50 Millionen Dollar pro Folge? Egal.
Genau. Ja, also ich muss ja tatsächlich sagen, dass ich finde, Apple ist eine der am meisten unter dem Radar fliegenden Mediatheken.
Ja.
Die haben ich finde, es gibt ganz wenige Serien bei Apple, die ich schlecht finde. Ich würde sagen, fast 3, also das meiste ist wirklich richtig gut.
Mhm.
Und dann ist es nur noch eine Geschmacksfrage, aber von den Produktionswerten her und so weiter finde ich das meiste wirklich großartig.
Ja.
Ich glaube, wenn ich jetzt so gucken würde, von allen vergleichbar, Disney, Netflix und was nicht alles, glaube ich, hat Apple die beste Mediathek tatsächlich.
Ich glaube, die Trefferquote ist sehr, sehr hoch. Ja, ja. Ich meine, der Output ist natürlich, ich meine, die haben nur einen Bruchteil dessen, was Netflix da in seiner Library, in seinem Content.
Ja, aber die meisten kriegen davon auch gar nichts mit. Also ganz viele kriegen irgendwie, wissen noch gar nicht, dass Apple da irgendwie auch wirklich ein Riesenpotenzial hat an sich.
Also ich glaube, ich glaube, dieses Jahr waren so ein paar Breakout-Hits dabei, aber gemessen teilweise an dem Aufwand, der dahinter steckt, müssten die fast noch größer sein. Und weil wir gerade Foundation erwähnt haben, das ist zum Beispiel so eine megalomanische Serie in der Größenordnung von The Rings of Power oder so.
Oh. Oder Lee Pace.
Lee Pace.
Lee Pace. Ach Gott, ja.
Paisley ist besser als Parsley.
Ja,
aber,
genau.
Eigentlich müssten alle darüber reden. Wie gesagt, ich bin nicht traurig drum. Mhm. Ich bin einfach so lange happy drum, dass es sowas gibt, solange eben die Serien existieren. Da muss nicht jeder drüber reden. Aber es gab so ein paar Breakout-Hits dieses Jahres. Da gehört definitiv Severance dazu. Da gehörte The Studio dazu. Pluribus ist jetzt sowas. Und ich glaube auch Slow Horses, die letzte Staffel. Da reden Leute doch drüber.
Und jetzt ist doch auch angefangen, oh, wie heißt denn das? Down Cemetery Road mit Emma Thompson.
Ja, ja, richtig.
Das von den gleichen Machern, die auch Slow Horses gemacht haben. Ich habe es nicht gesehen, aber ich erwarte mir halt einfach schon alleine deshalb viel, weil Emma Thompson mitspielt.
Ja, ja. Und Slow Horses ist kann man auch gucken. Ich habe jede Staffel bisher geguckt. Das heißt nicht viel, weil die sind alle sehr kurz. Das guckt sich so weg, ehrlich gesagt. Ja. Also die sind nie so, dass ich danach sage, wow. Aber die sind auch natürlich, nie so, dass ich danach sage. Ted Lasso
haben sie natürlich auch. Da warten wir auch auf die vierte Staffel.
Ich nicht.
Okay, ich warte auf die vierte Staffel.
Ich habe die abgebrochene Serie. Wir konnten nicht weiter gucken.
Oh nein, wirklich. Das war mein Pandemie-Ding. Aber es war ja das Pandemie-Ding von vielen.
Aber da freust du gesagt, dich drauf, also, weil die Stimmen, die ich gehört habe, waren alle so, dass also ich las es häufiger, ja, wirklich? Ich dachte, die schon die dritte Staffel war total unnötig.
Doch, ich freue mich drauf.
Okay, alles klar.
Ja, aber natürlich, aber ich habe jetzt zum Beispiel auch eine Serie entdeckt, die ist aber schon älter, deswegen kann die hier nicht mit in die Liste rein, aber auch im Apple-Katalog tatsächlich, die völlig an mir vorbeigegangen ist und die so wunderbar ist.
Ja?
Little America, ich weiß nicht, ob du das damals mitbekommen
Nein.
hast. Das ist quasi wie so eine Kurzgeschichtensammlung quasi. Also jede Episode ist eine abgeschlossene Geschichte und eine Geschichte über eine Person in USA. Und oft sind es Immigranten oder aber erste, zweite, dritte Generation Zugezogene und so weiter. Und da werden einfach ganz viele kleine Geschichten erzählt, die so diesen Melting Pot USA quasi beschreiben.
Mhm.
Und jede Folge ist nur so 30 Minuten und da sind ganz entzückende Folgen dabei.
Hm.
Und es gibt zwei Staffeln davon und ich habe nichts davon mitbekommen, gar nichts. Und ich frage mich bis heute, warum? Weil das ganze Ding, obwohl da auch Folgen dabei sind, die sehr traurig sind, es ist einfach super wholesome. Es ist wirklich, also das ist wirklich so eine Serie, wo ich dachte, so ein Kleinod, das völlig an mir vorbeigegangen ist.
Oh, das freut mich aber, das habe ich mir notiert, das klingt total gut.
Ja.
Little America.
Ja, und man kann es halt auch echt schnell, ich sag mal jetzt, verhältnismäßig gut wegschauen, weil es sind halt immer nur 30-Minuten-Folgen.
Da wir jetzt mein Liebling des Jahres Andor schon vorweggenommen haben, habe ich noch zwei Serien. Mein Platz 3 und 2. Aber was hast du denn noch?
Ich habe tatsächlich, ich gucke fast nie, also was heißt nie, ich gucke sehr, sehr selten Animes.
Mhm.
Aber dieses Jahr ist ein Anime auf meiner Best-of-Liste und zwar The Apothecary Diaries.
Mhm.
Tagebücher der Apothekerin.
Ja,
ein Anime, der in, oh Gott, welches Jahrhundert ist das denn? 18. Jahrhundert oder so? Auf jeden Fall in einem historischen
Setting.
Japan spielt.
Okay.
Und da eben am Hofe und man verfolgt den Lebensweg eigentlicher Angestellten mit oder eigentlicher Sklavin, die sind da ja quasi nicht wirklich frei. Und die hat halt ein Wissen über Medizin, Kräuter und so ein Kram und rutscht dann so ein bisschen so in diese Rolle der Apothekerin. Und dadurch kommt es dann dazu, dass sie so eine Art Detektivin ist, die verschiedene Fälle aufklären muss, die oft was mit Gift und so zu tun haben. Und nebenbei hast du dann natürlich auch noch so eine kleine Love Story und aber in erster Linie ist es tatsächlich politische Verwicklung mit Kriminalfällen und ein Hauch von Love. Sehr typisch, spielt in den typischen Anime-Regeln und nutzt es auch alles entsprechend aus, macht aber wahnsinnig viel Spaß und ich bin da wirklich nur zufällig drüber gestolpert und habe angefangen und wurde da so schnell reingesaugt, dass ich gedacht habe, wow, Staffel 1 vorbei.
Wie heißt die Serie?
The Apothecary Diaries, also die Tagebücher der Apothekerin und mittlerweile kann man die in Deutschland auf Netflix sehen.
Das englischsprachige Wort für Apothekerin ist Apothekerie? Also ich hab das als
vielleicht ist es nicht Apothekerin, vielleicht heißt es dann auch sowas wie Arzthelferin oder sowas. Ich weiß es nicht. Das ist halt, ich weiß gar nicht, wie das auf Deutsch, ich guck mal, wie es auf Deutsch offiziell heißt.
Die heißt ja wirklich The Apothecary Diaries.
Ja.
Nee, es gibt keinen deutschen Titel. Die Tagebücher der Apothekerin.
Ja, so hätte ich es jetzt übersetzt, ehrlich gesagt.
Nee, das ist jetzt total spannend, weil ich habe irgendwann vor langer Zeit englische Sprachwissenschaft studiert und ich meine immer ein ganz gutes Handle zu haben über die englische, englische Sprache.
Also das heißt tatsächlich auf Deutsch die Tagebücher der Apothekerin.
Aber das Wort Apothecary ist mir tatsächlich noch nie in meinem Leben untergekommen, weil für mich ist
aber
es ein
vielleicht ist das auch gewählt worden, weil es halt so ein bisschen, also es spielt nicht direkt im Mittelalter, aber es spielt auf jeden Fall vor mehreren hundert Jahren am Hofe. Deswegen
ja, im feudalen Japan
so
wahrscheinlich, ja. Das
genau,
ist ja auch mal sehr beliebtes
genau.
Setting. Ja,
ja, ja,
natürlich, ja.
Genau.
Finde ich gut. Ist gar nicht so schlecht, habe ich mir notiert. Ich meine, aus dem Augenwinkel der Blick zu haben, dass du eine sehr viel längere Liste gemacht über Serien, die du gut fandest.
Ja, ich habe alles reingeschmissen, aber das sind die drei, die mir dieses Jahr am meisten Spaß gemacht haben.
Ja, ich habe auch noch mehr geguckt, aber tatsächlich, wenn es darum geht, die allerbesten, zumindest die mir am meisten Spaß gemacht haben, fallen mir nur noch zwei ein. Das sind da wirklich so Serien, die habe ich dann auch beendet und danach gedacht, wow, cool, mega gut. Und zwei Sachen, ich glaube, die wenige Menschen von mir erwarten, sind, dass ich auch mal gerne Comedy-Serien gucke und das andere ist auch, dass ich gerne Competition-Shows gucke. Ja. Ich habe ja bereits den British Bake Off erwähnt in meinen Enttäuschungen. Ich komme doch gleich zu einer anderen Competition-Serie. Aber was mir auch noch gut gefallen hat, extrem gut gefallen hat, ist The Rehearsal. Das ist Cringe-Comedy von Nathan Fielder und ich glaube, das ist so ein Acquired Taste, sagt man im Englischen, also ein Geschmack, den man sich erst erarbeiten muss ein bisschen oder auch nie erarbeiten wird. Ich glaube, man kann sowas gucken und das wissen eben Menschen, die schon mal in sowas reingeguckt haben, wie eben die erste Staffel von The Rehearsal oder Nathan For You, seine Comedy Central Show. Das ist ein Humor, den man eben mag oder wahrscheinlich nach 10 Minuten sagt so, oh, nee, geht gar nicht. Weil ich glaube, er bestimmte Menschen nicht zum Lachen anregt, sondern einfach nur in Verlegenheit bringt. Und ich verstehe das komplett. Es ist eben so ein Mix, es ist so ein Doku-Fiction-Format, bei dem man nie genau weiß, wo endet eben der Reality-Teil und wo beginnen einfach die geskripteten Passagen. Er umgibt sich eben mit Menschen, deren Leben er beeinflusst in seinen alten Serien, wie in seiner aktuellen HBO-Serie. Und man weiß eben nie, welcher Teil ist jetzt tatsächlich inszeniert und welcher Teil, bei welchem Teil sitzen da wirklich Leute vor der Kamera und wissen nicht, wohin mit sich. Ich möchte auch gar nicht weiter darauf eingehen, außer so die absolute Basic-Prämisse der zweiten Staffel zu benennen, nämlich, dass er sich darum verdient machen will, Passagierflugreisen, kommerzielle Flugreisen sicherer zu gestalten. Das ist ein komplett bescheuertes Konzept für eine Comedy-Serie, zu sagen, die erste Folge der zweiten Staffel beginnt damit, erstmal Flugzeugabstürze nachzustellen und zu sagen, okay, was können wir dagegen tun? Und da schon wieder 48 Tote oder schon wieder 183 Tote. Was können wir mit HBO, und er referenziert das eben auch ständig so, ich mit meiner HBO-Kohle dagegen tun? Und das ist quasi so das Mission Statement oder die Arbeitshypothese für die zweite Staffel. Und darauf basierend entwickelt er eben ein Serienkonzept, das Interessantes, nicht immer gelungen, aber zumindest einmalig. Und es gibt auch ganze Folgen, in denen ich sagen muss, habe ich kein einziges Mal gelacht, weil Nathan Fielder gesagt hat, wahrscheinlich, okay, heute bringen wir euch mal zum Weinen. und ich finde, das funktioniert für mich eben sehr, sehr gut. Auch diese Drastik zwischen, es gibt mal 25-minütige Folgen und dann wieder 60-minütige Folgen. Also er ist einfach sehr, sehr anscheinend bedürfnisgesteuert in dem, was er aus diesem Serienkonzept machen will und wofür er die HBO-Kohle, wie er es immer wieder sagt, verwenden will. Und mir hat das sehr, sehr gut gefallen. So. Klingt alles total verfahren, aber besser kann ich es nicht umschreiben.
Ja, ist tatsächlich nicht so meins, kenne ich aber. Also, aber kann auch verstehen, dass man da seine Freude dran haben kann. Aber dieses Halbdokumentarische oder wie sagt man, Pseudodokumentarische, da tue ich mich immer schwer mit.
Es ist auch schwierig. Ich glaube, deswegen habe ich auch, weil ich eben Apples The Studio erwähnt habe, auch mit, ja, da ja. bin ich auch so nicht ganz warm geworden, weil das ist offensichtlich 100% geskriptet. Aber
ich wollte nämlich gerade sagen, das ist schon, ist im Grunde das Gleiche, nur ein bisschen glatt gebügelter.
Ja, aber es sind eben Laien. Also es gibt keine Promis in The Rehearsal.
Ja, ja.
Also es sind SchauspielerInnen schon teils, aber es ist eben nicht, oh, guck mal, da ist Martin Scorsese und was hat der denn dazu zu sagen? Und guck mal, da hinten läuft ja Zac Efron rum und guck mal, da ist irgendwie whatever, Laura Dern.
Ja, ja.
Und alle, die Seth Rogen eben so in seinem Notizbuch, in seinem, wie heißt das, Holodex, sagte man früher, in seinem Apple iPhone Kontaktregister hat oder wie auch immer.
Blackberry. Ja, ja, genau.
Sein Blackberry. Das ist ja gut. Das fände ich echt ein Trollbuch von der Apple Serie, wenn der irgendwie sein Blackberry rausholen würde.
Das wäre natürlich schon geil. Oh Mann, ey. Ja.
Ich habe noch eine Serie habe ich noch.
Ja.
Willst du noch was?
Ich bin am Überlegen so ein bisschen, was ich, also ich name-droppe jetzt einfach mal eine ganze Reihe von Sachen. Also zum Beispiel, es waren viele Serien dieses Jahr dabei, die einfach in die dritte oder vierte Staffel gegangen sind, wo ich mich auf die Staffeln an sich gefreut habe und die eigentlich alle ganz okay waren. Also ich habe zum Beispiel sehnsüchtig gewartet auf Star Wars Visions 3. Mhm. Ja, war ich nicht, hab ich viel Spaß dran gehabt. Bold Statement von allen neuen Star Wars Serien, die wir bekommen haben. Mandalorian und was nicht alles, Endor, gut, Endor vielleicht jetzt nicht, aber so meines Erachtens nach die allerbeste von allen.
Aha, okay.
Visions. So, also Visions 3 animiert übrigens.
Okay.
ich habe sehr, sehr drauf gewartet auf die dritte Staffel von Alice in Borderland.
Aha.
Ja, toll. Also habe ich mich auch sehr gefreut. Da war auch so, oh, sie ist da, wir haben so lange gewartet. Ich habe gewartet auf die nächste Staffel von Invincible, auch animiert, läuft auf Prime. War auch super, hat auch viel Spaß gemacht. Ich habe gewartet auf die nächste Staffel von Only Murders in the Building. Auch da viel Spaß gehabt. Also da, es kamen lauter so Sachen, Foundation Staffel 3, habe ich auch viel Spaß gehabt. Also es kamen lauter Sachen, wo ich sage, alles positiv, ja. Also nichts davon war irgendwie super schlecht oder so. Und ich bin jetzt aber am Überlegen, wenn ich dir jetzt noch irgendwas empfehlen sollte, was du vielleicht nicht so kennst, ja.
Ich glaube, Alice in Borderland hätte das größte Potenzial mit zugefallen, schätze ich jetzt mal.
Ja, aber Alice in Borderland ist quasi eine Real-Life-Verfilmung von einem Anime.
Ah, okay.
Nee, von einem,
ja, aber gut, das ist ja prinzipiell nicht
von einem, also von einem, ja, aber das überträgt halt die Anime-Regeln auf Real Life und das ist schon ein bisschen befremdlich teilweise, weil du dir so denkst, so, okay, wow, hier fließt Blut und es passieren Dinge, die für so dieses Anime-Genre völlig normal sind. Mhm. Aber da die das mit echten Menschen inszenieren, bist du zwischendurch schon echt ein bisschen befremdet. Staffel 1, glaube ich, wird dir richtig super gefallen. Staffel 2 weiß ich nicht. Weil Staffel 2 sehr mit sehr groben Strichen innerhalb des Anime-Genres unterwegs ist.
Ja.
Und Staffel 3 war jetzt die große Überraschung. Aber ich glaube, eins wird dir richtig gut gefallen. Ja, auf jeden Fall, genau. Und solche Dinge, also das, da nenne ich jetzt einfach mal so ganz viele Dinge, die ich ganz toll fand. Und Dark Wind.
Ja,
hat auch jetzt die dritte Staffel gehabt, aber die ersten beiden Staffeln sind jetzt auf Netflix gekommen, also mit sehr, sehr deutlicher Verspätung, weil es ist ja auch schon von 2022 oder 2020 oder so,
ja.
Aber das ist zum Beispiel auch eine der Serien, die ich so toll finde.
Total gut, dass du es erwähnst, ehrlich gesagt, weil die ist mir bisher durch den Lappen gegangen, eben aufgrund der schlechten Verfügbarkeit hierzulande, aber als sie jetzt hier aufschlug, dachte ich mir, ich habe mir sofort auf die Watchlist gesetzt.
Genau, gerade sind die ersten beiden Staffeln auf Netflix eingestellt worden, letzten Monat oder so, genau.
Ich freue mich da sehr drauf.
Also quasi auch eine Krimiserie, sage ich mal im weitesten Sinne, aber spielt halt im Indianerreservat.
Ja, so. Mit Zach Larnon, der sowieso, glaube ich, einer der unterschätztesten Nebendarsteller. Oder nicht unterschätzt, ich glaube, er wird schon geschätzt für das, was er tut, aber er hat eben selten die Möglichkeit, eine Hauptrolle zu spielen und ich sehe ihn immer total gerne. Und ich freue mich da auch drauf.
Ja, das kann ich auf jeden Fall empfehlen. Also das auch, aber da kam jetzt auch die dritte Staffel. Also das ist auch was, wo halt nicht man sagt, das ist eine neue Serie in dem Sinne, weißt du? Weil die läuft ja schon ein bisschen länger, aber...
Aber das war jetzt auch nicht die Maßgabe für unsere Top-Liste, denn ich habe ich habe nur Staffeln 2, nur Seasons 2 auf meiner kompletten Top-Liste. es kann ja nicht jedes Jahr darum gehen, dass immer all irgendwie das Rad neu erfunden wird und man immer komplett neu begeistert ist. Ich meine, und es gibt ja auch durchaus Serien wie Anthologieserien, wie zum Beispiel Fargo, dessen fünfte Staffel jetzt dieses Jahr lief, die ich übrigens auch sehr gelungen fand, die einfach über eine in sich geschlossene Handlung erzählen. Und da fände ich es dann unfair, auch sie daran zu messen, was sie in Staffel 3 oder 1 gemacht haben, weil im Grunde ist es eine komplett abgeschlossene Geschichte mit einem teilweise, also mit einem zu Teilen ausgewechselten Stab und vor der Kamera siehst du eben überhaupt keine vertrauten Gesichter und ich finde, die kann man dann zum Beispiel auch wie eine neue Serie behandeln. Aber darüber kann man, das sind fast schon so philosophische Fragen, die kann man vielleicht an anderer Stelle stellen. Ich habe auf jeden Fall nur Fortsetzungen bestehender Formate auf meiner Top-Liste gehabt und weil ich auch warum sollte ich die auch verbannen? Also warum sollte ich die dafür verbannen? Weil es davon schon eine erste, zweite, dritte Staffel gab. Also nach der Regel, wie hieß es ja, du dürftest nächstes Jahr nicht sagen, The Pit Season 2, weil das gab es ja schon. Also.
Stimmt, ja, klar.
insofern, ja, aber Dark Winds habe ich auf dem Zettel. Stichwort neue Serie, die ich verpasst habe, die ich unbedingt nachholen will, ist Fallout, weil es eben auch Genre ist.
Ja, und aber ist das 2025? Ich glaube, es ist 24, aber egal. Ja, aber super, liebe ich. Viel Spaß.
Ja, ich muss mal gucken. Du hast recht.
Macht aber nichts, es war am Ende des Jahres. Das war so ganz, es ging so ins nächste Jahr, glaube ich.
Ich glaube, die war nicht mal Ende des Jahres.
Okay, aber ich wollte dich gerade retten.
Nein, alles gut. Musst du nicht, das war nur komplett
dumm. Aber guck sie dir an, weil hast du da das Spiel gespielt?
Ja, ich habe Fallout 3 gespielt. Also ich habe nicht das gut. Spiel, ich habe nicht New Vegas
auch
gespielt.
Auch da wieder, ja, du hast recht, da gibt es natürlich, aber auch da wieder, ich so als Laie, keine Ahnung von irgendwas, das Spiel nie gesehen, gespielt oder sonst irgendwas, einfach blind in diese Serie reingegangen und zwar wirklich cool. Funktioniert also auch so.
Jetzt in ein paar Tagen erscheint die beginnt die zweite Staffel und ich will unbedingt die erste nachholen. Die erste startete im April 2024, ist also auch schon eine Weile her. Also danke für den Rettungsversuch, aber das habe ich selber gerade verbockt. Ich wollte noch beide, ehrlich gesagt, nicht meine Lieblingsserie des Jahres erwähnen, aber etwas, was ich mit eine Serie, mit der ich herausragend viel Spaß hatte. Und jetzt kommt der Punkt in dieser Episode, in der ich mich komplett unglaubwürdig mache, weil, glaube ich, viele Menschen, die mir vielleicht auch schon länger zuhören und denken, ah, der Patrick hat irgendwie immer so ein Interesse an entweder sehr, sehr hochtrabenden Stoffen, die ihn philosophisch, intellektuell herausfordern, in die er sich so reingraben kann, die ihn irgendwie fordern, oder besonders abgründige Stoffe, wo er vielleicht auch mit seinen eigenen Gefühlen ringen muss, um das zu ertragen. Und ich muss sagen, nichts dergleichen habe ich geguckt. Oder eben auch eine Sache, die ich geguckt habe dieses Jahr und die mir unfassbar viel Spaß bereitet hat. Und das ist Squid Game, The Challenge.
Oh mein Gott. Okay. Ich hab, das wurde mir so oft in meinen Algorithmus reingespült auf Netflix. Ich habe immer dran vorbeigeklickt.
Die zweite Staffel, wohlgemerkt, ich habe auch die erste gesehen. Ich habe sie nie eines einzigen Wortes bedacht und auch nie irgendwo erwähnt, weil ich dachte, ich gucke die mal so weg. Die war auch ganz nett, das war total okay.
Die erste habe ich, glaube ich, gesehen. Aber
vor
die zweite
einigen
jetzt
Wochen
nicht.
Hatte ich eine lange Zugfahrt, zwei lange Zugfahrten, nämlich hin und zurück von jeweils über 5 Stunden. Und ich habe eben die komplette zweite Staffel, ich glaube, das sind 9 Folgen, weggesuchtet auf der Hin- und Rückfahrt. Und ich hatte unglaublich viel Spaß. Es ist eine mega gut produzierte Serie einfach, was so das Tempo betrifft, die Konstellation der Figuren, eine Serie, die auch zunehmend einfach eine Reality, eine Competition-Show, die zunehmend spannender wird, je mehr sich das Feld lichtet. Es ist relativ uninteressant, muss ich einfach sagen, zu Beginn diese 456 Mannequins und Frauenkes da stehen zu sehen. Das muss ich erstmal so ein bisschen ausdünnen. Und wenn wir dann an einem Punkt sind, wo nur noch 20, 30, 40 Leute im Spiel sind, dann wird es interessant. Aber das ist bei den meisten dieser Competition-Show der Fall, weil man einfach dann auch die Möglichkeit hat, sich so mit einzelnen Leuten zu beschäftigen. Und bis dahin hat man so das Gefühl, es ist sehr, sehr random, wen uns jetzt die Produzenten da aussuchen, um ihn oder sie vor der Kamera zu präsentieren. Mhm. Aber die Spiele sind gut, zum überwiegenden Teil basierend auf Spielen aus der Squid Game Serie.
Ja, sie sterben halt nicht. Sie sind dann halt einfach raus.
Nein, sie sterben nicht, genau. Sie haben so einen Farbbeutel, so eine kleine Farbbeutel-Explosion an der Brust. Und wenn sie eben ausgenockt werden, aus dem Spiel genommen werden, dann sterben in Gänsefüßchen sie. Dann geht nämlich dieser kleine Ball, explodiert dann und sie fallen einfach oben, machen Keiner stirbt. Aber es geht um verdammt viel Schotter. Und ich muss sagen, das trägt nicht unwesentlich auch zum Spaß daran der Serie bei. Es geht eben um 4,56 Millionen Dollar, was eine ganz schön große Gewinnsumme ist. Und die sind wirklich gut, was das Casting betrifft. Oder aber, da bin ich mir eben nicht so sicher, und ich habe danach ganz viel bei Reddit gelesen, das sei ja alles inszeniert und die seien vorher ausgewählt und es sei eh schon klar, wer jetzt so die letzten 5 oder 10 Player sind, weil das sind immer so die charismatischsten oder die nettesten oder die bösesten. Ich muss sagen, es ist mir ziemlich wurscht, weil ich weiß, dass da viel gefaked wird und ich weiß, dass viel geskriptet ist und ich weiß, dass einige Szenarien, die dort aufschlagen, so nicht im echten Leben passieren können. Zum Beispiel, dass wir ein laufendes Spiel betrachten und dann haben die so Zwischenschnitte zu irgendwelchen Interviewsequenzen, in denen die quasi über ihre Gedankengänge in diesem Spiel reden, so von wegen so, und da habe ich mir das und das gedacht. Und in diesem Moment denke ich mir, ich kann das Spiel auch gewinnen, und ich denke mir, ihr müsst sie doch interviewt haben, nachdem das Spiel vorbei war. Also die spielen jetzt nur so, als gäbe es wirklich irgendwie einen Zweifel in ihnen. Aber eigentlich ist das Spiel ja schon vorbei. Egal, ich weiß, dass das geskriptet ist, dass es gestellt ist, dass der Schnitt da viel tut.
Aber es ist super unterhaltsam, ich verstehe das.
Ja, das Stichwort ist hier geile Produktion. Es ist super produziert, es ist super hochwertig, die Leute sind gut ausgewählt, es ist von einem britischen Studio, glaube ich, produziert, das wird dann, glaube ich, überwiegend in London gedreht, ich bin mir nicht ganz sicher. Völlig ungeachtet der Tatsache, dass es überwiegend amerikanische Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind, es ist einfach saumäßig spannend und ich war auf einem ständigen Hoch von Spiel zu Spiel zu Spiel und habe tatsächlich, Thema Binge-Watchen, jede Folge beendet mit, ich muss jetzt unbedingt weitergucken. Ich hatte mehrfach Gänsehaut und das Geile ist, das sage ich auch immer so gerne zu meiner lieben Frau, wenn wir sowas gucken, ist doch immer, wenn sich herausstellt, wer sind die größten Deppen? Das ist immer, finde ich, das schönste Aha-Erlebnis bei solchen Shows, so wer sind die größten Deppen, die du einfach scheitern sehen willst, und wer sind die größten Schurken, denen du eigentlich den Gewinn nicht gönnst, aber bei denen du immer so heimlich mitfieberst, wie bei einem Norman Bates in Psycho. So, du willst irgendwie, dass der Mörder auch davonkommt. Und das haben die wirklich gut raus. Also es gab wirklich so einen Punkt relativ später in der Staffel, wo ich dachte so, oh, der oder die, das ist der oder die Schlimmste aller Zeiten, aber es wäre so geil, wenn der oder die gewinnt, dachte ich mir die ganze Zeit.
Ich kann das total nachvollziehen, Menge, also so dieser Suchtfaktor, ja. Entertainment-Faktor,
ja.
Und ja, also verstehe ich total. Und das ist zum Beispiel was, finde ich, was man wunderbar bingen kann.
Ja, wir gucken aktuell The Traitors bei BBC, auch ein geiles Format.
Oh, die aktuelle
Format.
Staffel? Die Celebrity-Staffel?
Nein, nicht die aktuelle Staffel.
Ohne Scheiß. Celebrity-Staffel The Traitors UK, die gerade abgeschlossen wurde. Beste The Traitors-Staffel, die ich je gesehen habe.
Ich weiß nicht, warum man das, warum Deutsche das sich, ich möchte sich auf deutschen öffentlich-rechtlichen Medien rumhacken, aber es gibt ja. Eben ganz oft, auch im Privatfernsehen oder Streaming, diese Ableger und ich denke, warum kriegt man das nicht hin? Es gibt ja auch im
Ja, aber ich finde zum Beispiel, also ich habe es nicht, das habe ich nicht gesehen.
Es gibt bei
aber
BR die Werbe.
Nein, ich habe mir sagen lassen, dass die RTL-Variante mit Sonja Zietlow, die ja auch The Traitors heißt tatsächlich, dass die gut sein soll.
Ja, ich habe nur tatsächlich im BR, in der ARD-Mediathek Werwölfe gesehen und das ist quasi so die absolute Schnarch-Variante von The Traitors.
Ich habe auch gedacht, ich schlafe ein. Also ich bin natürlich, wenn da noch ein Celebrity davor steht, bin ich sowieso immer dabei. Celebrity Bake Off, Celebrity Traitors war natürlich auch toll. Das sind dann auch Celebrities, die ich tatsächlich kenne aus dem britischen Fernsehen. Und ich glaube, wie gesagt, einige der besten Momente ever, die ich in The Traitors erlebt habe. Yeah. Also wenn du die Möglichkeit hast, das nachzugucken, dann gucke das, weil das ist wirklich richtig gut.
Okay, nochmal jetzt vor die Wahl gestellt, müsste ich irgendwie die Serie für mich 2025 benennen, wäre das wahrscheinlich Andor oder The Rehearsal und nicht Squid Game The Challenge Season 2.
Ja, gut.
Aber es ist sehr, 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 es ist ein Brainfart, aber im allerbesten Sinne. Es ist einfach nur, es ist eine Petitesse. Es ist einfach so ein guter Cupcake. Du isst den und denkst danach, oh, ich fühle mich richtig schlecht, aber war super lecker.
ja, wunderbar. Also wie gesagt, bei mir war es The Pit, das auf Platz 1 stand. Aber tatsächlich, ich war zum Beispiel enttäuscht, dass Netflix The Residence nicht, also gecancelt hat nach der ersten Staffel, was ja auch so ein bisschen so ein Murder-Mystery-Ding à la Agatha Christie ist, aber tatsächlich hat die Hauptrolle da...
Ted Danson? Ist es so mit Ted Danson?
Nee, das ist eine andere Geschichte. Nee, die Hauptrolle hat gespielt Uzo Aduba.
Ach so, ja.
Die man vielleicht aus Orange is the New Black kennen könnte. Mhm. Und die fand ich so überzeugend in dieser Rolle. Also diese Serie selber hat halt das ganz gut alles gemacht mit Suspense und Fall und so. Aber da war in erster Linie für mich die herausragende Schauspielerin eben sie, die das Ganze getragen hat. Und ich fand das so traurig, weil es gibt so wenig Serien, die halt eine schwarze Hauptrolle haben und dann auch eine schwarze weibliche Hauptrolle. Und hier hätte es sich wirklich mal angeboten und dann canceln die das halt nach der ersten Staffel. Da war ich ein bisschen angepisst.
Ja.
Ja, also sowas zum Beispiel. Oder aber dann gibt es so ein paar Sachen, die laufen bei mir außer Konkurrenz, weil die sind immer auf Platz 1. Und zwar ist es immer die neue Staffel von Call the Midwife. Tut mir leid, das ist einfach so. Das ist so eine Dramaserie, wo es halt darum geht, Hebammen in Großbritannien, in London. Und das ist immer die neue Staffel von All Creatures Great and Small, der Doktor und das liebe Vieh.
Ach, sehr schön.
Ich liebe das Original, aber jetzt gibt es ja ein Remake. Und das Remake ist auch richtig gut. Da kam gerade jetzt Staffel 6. Und Staffel 7 und 8 kam jetzt gerade die Info, sind bewilligt worden. Es wird also definitiv noch 2 weitere Staffeln geben. Vielleicht sogar noch mehr. Und die liebe ich einfach von Herzen. Die können nicht schlecht sein. Die sind bei mir immer auf Platz 1, außer Konkurrenz immer. Und also deswegen so. Und ich wollte noch eine Sache sagen. Und zwar habe ich mir überlegt gehabt, ob es denn diesmal auch deutsche Serien gab, die mich irgendwie vom Hocker gerissen haben. Und ich möchte 2 erwähnen. Das eine ist natürlich wieder dem geschuldet, dass ich ja so Krankenhausserien verliebt bin. Tatsächlich auch eine Apple-Produktion, Krank Berlin.
Ja.
Fand ich am Anfang ein bisschen, aber ich war dann doch nach einer halben Folge drinne. Und dann habe ich es durchgebinged. Finde ich tatsächlich nicht schlecht. Und das ist im Grunde so eine Art, also ich will nicht sagen deutsche IA, weil das wäre zu weit gegriffen. Aber es geht halt auch um Krankenhaus und die Dinge, die da so abgehen und die Tatsache, dass keine Kohle vorhanden ist und alles irgendwie runtergerockt ist. Und ja, sagen wir so. Und das Zweite, was für mich eine große Überraschung war, was einfach so ein bisschen sowas auch so in die Richtung wholesome und irgendwie so kleine Momente und irgendwie herzlich gelaufen ist, war Marzahn Mon Amour.
Aha.
Das ist in der ich glaube in der ZDF oder in der ARD, ich glaube in der ZDF-Mediathek war das.
Mhm.
Oder was, die ARD, ja egal. Auf jeden Fall, und das war auch so, das war so eine kleine Serie, wo es eben um eine junge Frau geht, die aufgrund von finanziellen Problemen eben als Nagel, wie sagt man, als Nagelstudio-Dame quasi arbeitet, also Fußpflege, Nagelstudio und so weiter. Und das, und da geht es eben um ein kleines Nagelstudio in Marzahn und die Kundschaft, die da halt auftaucht. Ja, und so ein bisschen die kleinen Geschichten aus dieser Ecke von Deutschland. Und das war auch immer sehr, sehr herzallerliebst alles.
ARD-Mediathek sei hiermit nachgereicht, so als Info. Ich kenne die Serie auch nicht, aber ich habe Gutes davon gehört. Und,
ja, also das waren die zwei, die mich tatsächlich dieses Jahr positiv überrascht haben. Natürlich gibt es immer mal wieder Dinge. Ich meine, apropos hier so Competition-Shows oder auch Reality-TV-Shows. Ich meine, ich bin immer ein großer Fan von Feuer und Flamme. Von, ich habe bis zur Staffel, ich glaube, 6 gedacht, das ist eine Soap-Opera. Weil ich meine, Feuer und Flamme, es ist, für die es die nicht wissen, es geht um die Feuerwehr und also eine Begleitserie von der Feuerwehr.
Ich finde bei uns tatsächlich immer extrem, wie sehr wir uns treffen bei einigen Dingen und bei manchen so gar nicht. Ich habe das Gefühl, es gibt ganz selten was dazwischen, zwischen, ja genau, das finde ich auch, das geht mir absolut genauso und wovon, was ist das denn hier? Weil Feuer und Flamme ist tatsächlich so ein Format, da habe ich einmal reinguckt und dachte, wer guckt denn sowas?
Ich.
Na, ich weiß auch, das ist super populär. Das steht auch immer auf der Startseite der Mediathek.
Ja, total. Lustigerweise, was ich tatsächlich, aber ich finde ja, aber weil ich habe ja dann auch so eine Schwäche, ich weiß nicht, ob das verwandt ist mit der Krankenhausseriensucht, wahrscheinlich, aber so, das sind ja so Serien, wo dann auch Leute gerettet werden oder so. Es gab eine Serie dieses Jahr, wo ich sehr gelacht habe, da wird es auch eine zweite Staffel von geben. In höchster Not, Bergretter im Einsatz.
Oh je.
Das ist großartig. Du musst dir das angucken. Es ist so, ich meine, das, was draufsteht, ist drinne. Aber die Leute, die da gerettet werden, du sitzt da, ich meine, dann bist du ja typisch Couch Potato, du weißt alles besser und bist in deinem Leben noch nicht auf einem Berg gewesen, aber sitzt dann da und sagt, wie kann er mit solchen Schuhen überhaupt wandern gehen? Oder wieso trägt er keine Jacke? Kann er sich nicht denken, dass es auf dem Berg 10 Grad kälter ist? Also so irgendwie. Und deswegen ist es immer schon sehr, sehr amüsant alles.
Oh Mann. Ich habe irgendwie die Befürchtung, dass so als letzte Anmerkung für den heutigen Tag noch gedacht, dass auch ein Serienkosmos, der komplett an mir vorbeigezogen ist. Und manchmal bereue ich es, dass ich nicht so in irgendwelchen, sagen wir mal so, Franchises oder Fandoms gefangen bin, in dem Sinn, dass ich dann denke, ja, da gibt es ganz viel zu gucken und ich kann mich alle 3 Monate...
Ich habe keine einzige Star Trek-Serie genannt. Hallo?
Ja, ich habe neben Endor keine einzige Star Wars-Serie genannt, tatsächlich, weil wir zu ein, zwei geguckt haben, aber die mich ehrlich gesagt relativ wenig interessieren. Ich kenne die meisten nicht und öfter denke ich mir auch bei sowas wie Endor, wieso gibt es nicht mehr davon? Wieso gibt es nicht einen ganzen Tony Gilroy Star Wars-Kosmos, wo der gleichzeitig 4 oder 5 Serien betreibt? So wie es zum Beispiel hier Taylor Sheridan mit seinem ganzen Yellowstone-Spin-Off bei Paramount macht. Und Tulsa King und Landman und wie gesagt, irgendwie alles so, da, sagen wir mal so, da gibt es so einen ganzen Serienblumenstrauß oder diese ganzen Sean Ryan-Produktionen, wo du einen so einen Showrunner hast, der im Grunde einen Streaming-Dienstleister von vorne bis hinten bestückt mit Material. Und wenn du eine Sache magst, dann magst du alles. Und da denke ich mir mal, schade, dass ich das nicht habe. Ich hoffe, es kommt eines Tages, wo ich sage, hey cool, guck mal, der oder die macht was ich gerne gucke und anscheinend wird die gerade zugeschissen von ihrem jeweiligen Geldgeber, Brötchengeber, um damit alles zu machen, was er oder sie will. Und da kommt jede Woche was Neues. Aber ich warte noch drauf.
Ja, Mensch, das war jetzt alles sehr eklektisch, aber es war einiges dabei, was jetzt noch auf meine Liste wandert.
Ich fand's gut. Es war ein bisschen übers Knie gebrochen. Ich danke auf jeden Fall dir für das Gespräch und den Menschen, die uns zuhören, dass sie das eben jede Woche tun. Hört gerne unseren Podcast Bahnhofskino. Ich wollte fast sagen Battlestar, Bahnhofskino Galactica, weil da kann man uns jede Woche hören. Guckt mit uns Battlestar Galactica einfach nochmal.
Perfekt. Tschüss.
Toto.
Moment. You're here, you're right here, and you're ready to fight!